Check 24 noch was. Tag, herzlich willkommen. Länderspielwoche, heute Abend die Endqualifikation in Estland. Und am Mittwoch, da war schon viel Schönes dabei. Die jungen Wilden haben uns viel Freude bereitet. Mit viel Tempo und viel Spielwitz. Überragend dabei Serge Gnabry. Wir sehen ihn hier im Bild. Auch er wird heute Abend wieder zaubern. Aber war das Ganze notgedrungen, weil es viele Verletzte gab? Oder wie viel Tempo steht wirklich in dem Umbruch? Fragen wir ihn doch mal. Er war Trainer in Leipzig, in Stuttgart und zuletzt bei Brøndby Kopenhagen. Herzlich willkommen, Alexander Zorniger. Moin, Alex. Weißt du, das Schöne ist ja aber in dieser Sendung, wir haben manchmal auch so ein paar ältere Bilder. Ne?
Ich habe schon gedacht, ältere Menschen.
Ja, auch. Ich weiß nicht, warum du mich dabei anguckst. Also, 2014, Aufstieg in die zweite Liga. Joshua Kimmich ist das der?
Ja, Yusuf Pauls Unternehmen.
Ja. Er wird ja viel gehypt im Moment und es wird viel um ihn gesprochen. Er spricht viel. Ist dir das zu viel oder muss er da ein bisschen aufpassen?
Ja, ich habe mit ihm telefoniert in den letzten Tagen und habe
ihm auch gesagt.
Er ist natürlich einer, er hat eine Meinung. Ja. Alle wollen Typen, ja. Alle wollen Typen mit Kanten auch. Er zeigt jetzt mal Kanten und dann kriegt er immer mal wieder eine mit aus einer Diskussion raus, die er gar nicht anstößt. Ich finde, was er sagt, hat Hand und Fuß. Er ist ein guter Junge, deswegen finde ich es gut. Aber er muss definitiv von der Quantität her aufpassen, was er sagt.
Also bei ihm läuft es auf. Ja. Auf jeden Fall läuft es bei ihm prima, kann man nicht meckern, zum fußballerisch. Bei seinen Mannschaftskollegen, da sieht das ganz anders aus. Sie haben es mitbekommen, die Diskussion um Thomas Müller. Immer öfter seinen Platz auf der Bank und nicht auf dem Spielfeld. Und wir fragen natürlich, sieht das nach Abschied aus? Oder wie sieht seine Zukunft überhaupt aus? Wo könnte er eventuell hingehen? Und dem jetzt auch nicht so gut hier, den Trainer von Borussia Dortmund. Schauen Sie mal, Lucien Favre, die haben sich den Start ganz anders vorgestellt. Mit viel mehr Punkten. Was läuft schief beim BVB oder was machen die anderen momentan besser? Auch dazu haben wir zwei Fachleute eingeladen. Der eine hat jahrelang bei Borussia Dortmund gespielt. Der andere ist der Jahrhunderttrainer vom SC Freiburg. Hier sind Volker Finke und Jürgen Kohler. Ich muss ein bisschen lachen, weil wir eben noch drüber gesprochen haben. Das ist eine Drehtür. Was war das Problem?
Ja, ich bin stehen geblieben.
Die Tür oder ihr?
Die Tür drehte nicht mehr.
So kann man sagen.
Gut, also wir sind in der 25-jährigen Drittligasaison, haben ein bisschen im Archiv gekramt. Und du warst deinen heutigen Kollegen ja schon weit voraus, ne? Was Taktik anging.
Weiß ich nicht.
Ich schau mal auf diese Szene. Jürgen Kohler ist dann auch gleich dabei.
Oh.
Mhm. Jörg Schmadtke wird erst getunnelt. Von René Tretschok. Und dann
spielt der Mittelstürmer.
Dann hast du ihm ein, wie wir sehen, ne, ein normales Trikot, ein Spielertrikot gegeben und nach vorne gestellt.
Stefan Beneking war der zweite Torwart.
Ja. Wie bist du auf die verrückte Idee gekommen?
Ich habe ihn ab und zu auch im.
Guck mal da, und dann passiert das hier noch. Lass uns schnell die Szene zu Ende gucken.
Ja.
Jörg Schmadtke im Sturm, leicht abseitsverdächtig, passt drüber. Jürgen Kohler nicht aufgepasst. Eieiei, oder? Warst du überrascht, dass ein Torwart vorne war? Ne?
Ja. Ich habe gedacht, ich habe mich gewundert, weil er noch die Handschuhe anhat. Nee, er hat gar keine Handschuhe mehr angehabt.
Es ging aber
einfach zu gut.
Es ging auch nicht. Genau. Nichts mehr, war schon Meister und so weiter. Ja. Aber nochmal die Idee.
Also ganz einfach, seit der Rückpassregel, dass der Torwart den Ball eben nicht mehr aufnehmen darf, kam es immer mehr darauf an, dass die Torleute auch gute Fußballspieler waren. Ja. Und Jörg war von Haus aus ein ordentlicher Spieler und hat des Öfteren auch in der Vorbereitung auf die Saison haben wir den als Feldspieler eingesetzt, was ihm auch gut getan hat und er hat Spaß gehabt.
Ja, das sieht man ja an der Stelle. Gut, unsere weiteren Gäste heute Morgen. Der Fußballchef vom Sportinformationsdienst ist bei uns, Ralf Dury.
Morgen.
Kollege von der MTV und RTL, Timo Latsch.
Guten Morgen.
Unser Sport1-Experte, Marcel Reif. So, und hier in München ist es noch relativ warm, also jeden Sonntag Erfrischung. Falls Sie fragen, nein, es ist wie immer natürlich alkoholfrei und damit bin ich bei Ruth. Schönen guten Morgen, Ruth.
Freut mich sehr, schönen guten Morgen zusammen. Man kann ja tatsächlich fast ein bisschen wehmütig werden beim Gedanken an unsere Weltmeister 2014. Denn von den Jungs, die in Brasilien den Titel geholt haben, war am Mittwoch im Test keiner mehr in der Startelf zum ersten Mal, teilweise ja verletzungsbedingt. Aber Fakt ist auch, neue Gesichter prägen jetzt die Nationalmannschaft. Und wir wollen von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, was halten Sie denn von der jungen Generation? Gnabry, Havertz, Kimmich, führen uns diese Spieler zum nächsten Titel? Das ist unsere Frage der Woche. Die Nummer kennen Sie, 01379011011. Facebook, Twitter, wie immer Ihre Anlaufstellen. Und auch unser Live-Blog, der ist natürlich wieder online gestellt, zum Mitdiskutieren. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Reise zum Check24-Doppelpass hier zu uns. Und zwar von Spar mit Reisen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dann hier bei uns vorbeischauen. Dankeschön.
Danke. Das Testspiel gegen Argentinien stand zunächst unter keinem guten Stern. Es hagelte verletzungsbedingte Absagen. Fast ein Dutzend Spieler fielen aus und der Bundestrainer musste die Jungen aufstellen. Dementsprechend war die Erwartungshaltung eher mäßig. Aber dann passierte etwas Überraschendes.
Statt dem erwarteten Debakel zeigt die blutjunge Rumpftruppe eine der besten Halbzeiten seit langem. Hat Löw aus der Not eine Tugend gemacht? Oder wurde er zu seinem Glück gezwungen? Vielleicht beides, doch das hohe Tempo seines Teams hat jedenfalls Eindruck hinterlassen.
Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten wir eine Ballbesitzzeit pro Spieler von 0,97 Sekunden. Das ist so gut wie noch nie gegeben, ne? Ballannahme, Abspiel, 0,97 Sekunden.
Ein Gesicht des neuen Tempofußballs, Serge Gnabry. 10 Tore in 11 Länderspielen und neuer gesetzter Liebling des Chefs.
So wie er sich im letzten Dreivierteljahr, Jahr bei uns gezeigt hat, muss er auf dem Platz stehen, wenn er fit ist.
Auf dem Platz stand auch Emre Can. Das neue defensive Bollwerk macht eine Rückkehr von Hummels unwahrscheinlicher.
Von daher war ich mit seiner Leistung sehr zufrieden gegen so einen starken Gegner. Es war eine seiner besten Leistungen in der Nationalmannschaft.
Sehr auffällig gegen Argentinien Kai Havertz. Einer aus der Generation schnell, spielstark, ehrgeizig.
Das sind alles Top-Jungs, die sehr motiviert und hungrig sind. Und auch gerade das ist halt entscheidend, dass sie den Hunger auf Erfolg haben.
Erfolgshunger hin, Tempofußball her. Bei Löw muss man damit rechnen, dass es auch wieder ein bisschen behäbiger im Mittelfeld werden kann, wenn die Verletzten zurückkommen. Eine Stammplatzgarantie bekommt Havertz jedenfalls nicht.
Er ist noch sehr, sehr jung, er muss noch einiges lernen.
Das trifft allerdings auf alle Beteiligten zu, wenn diese Mannschaft wieder Titel gewinnen will.
Ob diese Mannschaft titelreif war, keine Ahnung.
Wir auch nicht, aber wir haben eine Meinung. Dieses Team braucht junge, schnelle, hungrige Spieler. Der eingeleitete Umbruch muss konsequent durchgezogen werden.
Marcel, kannst du dir das vorstellen, dass er konsequent durchgezogen wird?
Was ist konsequent? Dass du, also Neuer ist zu alt. Das ist ja logisch. Neuer ist zu alt. Du musst alle Alten raus, alle weg. Nein, aber ich meine, es wird doch darum gehen, eine Mischung zu finden. Also zu sagen, dass wenn Groß zurückkommt, wird es behäbig. Okay, es wird auch mal gegen Gegner kommen und in Spiele gehen, die vielleicht etwas ernstzunehmender sind als das letzte Woche. Das ist doch schön. Man kann sich über dieses Spiel freuen. Da ist vieles erste Halbzeit gut gelaufen. Aber was wollen wir? Wollen wir den Umbruch konsequent, wie du sagst? Das heißt also auf alle Fälle mit den Jungen und gucken, so in 2, 3, 4 Jahren haben wir die dann alle so weit. Oder du sagst, da steht aber eine EM vor der Nase. Das muss man sich schon mal klar machen, bevor man jetzt sagt, Havertz muss eine Stammplatzgarantie haben. Also wenn ein 20-Jähriger, wenn du dem aufbürdest, dass er jetzt diese Nationalmannschaft ins Morgenland führt, wäre der schlimmste Fehler.
Was ist der Unterschied für dich zwischen Havertz und Gnabry? Gnabry bekommt die Garantie.
Also das ist auch ein ziemlich, wie soll ich sagen, sehr sportlich optimistischer Satz von Herrn Löw. Also so wie du sagst, ich brauche Hummels und Müller und die brauche ich nie wieder. So umgekehrt finde ich es übertrieben zu sagen, Gnabry hat eine Stammplatzgarantie. Mhm. Ich nehme auch nicht an, dass er das meint. Vielleicht ist er im Moment etwas begeistert von ihm. Aber das sollte man auch langsam machen mit Stammplatzgarantie.
Mhm. Volker, ist Havertz noch nicht so weit?
Also ich denke, um an das anzuschließen, ich denke, die Aufgabe des Bundestrainers, also Jogi muss das moderieren und muss es so moderieren, dass tatsächlich eben auch das Stück Erfahrung, das Stück routiniertere Spieler, das muss dabei sein. Und jetzt die Mischung zu finden, das ist sein Job. Ich erinnere an den Confed Cup, der nicht so gute Auswirkungen hatte für das, was ein Jahr später passiert ist bei der WM. Weil da sind Hoffnungen geweckt worden bei vielen jungen Spielern, die sich auch schon so gesehen haben, dass sie vielleicht dazugehören. Und dann, als es darum ging, abzureisen, war es dann so, dass dann doch eben die Weltmeister von 4 Jahren vorher waren dann die Eingesessenen, die ihr Feld verteidigt haben. Ich deute das nur an und will aber damit sagen, das zu moderieren, ja, ist die große Herausforderung und die Aufgabe von Jogi.
Die hat aber jeder Trainer, zwischen eine Mischung zu finden, zwischen Erfahrung und jugendlichem Überschwang und zwischen Technikern und Kämpfern. Aber zu sagen jetzt, wir müssen es konsequent um der Konsequenz willen, halte ich für Abenteuer. Mhm.
Wir sprechen aber auch nicht nur von 12 Spielern, die es in Deutschland gibt, die auf Top-Niveau spielen können. Also wenn du musst ja auch mal über Positionen dann sprechen, dann kommt irgendwann mal wieder Groß zurück und Groß wird sicherlich ein Fixstand sein, zumindest im nächsten Turnier noch. Man darf auch nicht vergessen, unsere Weltmeister, die haben 5 Turniere gebraucht, bis sie dann tatsächlich den ganz großen Step gemacht haben. Ja, und da dann jetzt auch schon davon zu sprechen, sind sie titelreif, so ein Turnier, es entwickelt sich immer und du kannst im Halbfinale raus oder im Viertelfinale, weil du halt eine schlechte Auslosung hast. Also ich glaube, das geht in eine ganz, ganz gute Richtung und man sieht einfach auch immer noch, wir haben einfach ein Riesenpotenzial, ein tolles Spieler.
Ich finde, der Kollege Havertz hat schon so ein Riesenpotenzial, dass der durchaus auch die Chance mal erhalten sollte, mal einen längeren Zeitraum, auch wenn er groß zurückkommt, vielleicht an seiner Seite auch mal zu spielen. Ich glaube, das bringt ihn in seiner Entwicklung wahnsinnig voran. Und ich glaube, das ist halt ein solches Ausnahmetalent, was es in Deutschland nicht so oft gegeben hat, den muss man jetzt auch bringen. Also ich bin der Überzeugung, dass man
sofort jedes Ausnahmetalent, ohne zu fragen, wie er gerade eben performt. Ich find ihn nicht überragend jetzt im letzten Spiel gegen Argentinien. Er hat das Tor gemacht, alles gut. Aber wir haben auch noch einen Goretzka in einer ähnlichen Position. Auf welcher Position willst du Havertz überhaupt haben? Spielst du nach wie vor mit den 3 Spitzen oder vielleicht auch mal nur mit 2 Spitzen? Also du kannst nicht nur sagen, schmeiß die Jungs rein und dann performt er mal wieder nicht. Und dann sagt man, okay, jetzt nehmen wir mal wieder raus. Volker, du weißt es auch, Jürgen auch. Ja, einfach nur Spieler rein, raus, das geht nicht. Bei aller Fähigkeit zu moderieren, das geht nicht. Sondern du musst jetzt mal gucken, wie entwickelt er sich, dann gibst du ihm mal die Chance länger. Also die Qualität, die er jetzt bei Leverkusen ohne Zweifel im letzten Jahr gezeigt hat, die musst du nicht zwingend von einem Tag auf den anderen in die Nationalmannschaft auch bringen.
Aber ich glaube, so ganz entscheidend, ob Havertz jetzt permanent spielt oder nicht, ist es eigentlich nicht, sondern der Gesamtweg, der jetzt gegangen worden ist, der ist, glaube ich, genau der richtige. Wir haben genau vor einem Jahr hier gesessen, am 13.10. Im letzten Jahr, da gab es dieses 0:3 gegen die Niederlande, was dann so eigentlich Joachim Löw dazu bewegt hat, jetzt endlich diesen Umbruch zu vollziehen. Und seitdem geht es eben stetig bergauf. Natürlich immer noch mit Schönheitsfehlern, wie die 2. Halbzeit gegen Argentinien. Aber man
stetig bergauf kann man auch nicht sagen. Ne?
Naja, also so die Gesamtbilanz.
Das Hollandspiel.
Die Gesamtbilanz, man hat jetzt in diesem Jahr nur ein Spiel verloren. Eben zu Hause gegen Holland 4 Spiele gewonnen. Man schießt Tore, man sieht Tempo-Fußball. Es gibt viele Chancen, die sich herausgearbeitet werden. Man hat einen Gnabry, der permanent trifft.
Also der Weg ist richtig. Wenn man einen Spieler entwickeln will, dann muss man auch Spielern Fehler zugestehen. Und da finde ich einfach, ist es vollkommen egal, ob ein Spieler jung oder alt ist. So ein junger Spieler braucht auch Einsatzzeiten, damit er sich überhaupt entwickeln kann. Ne? Und deshalb glaube ich auch, muss man versuchen, gerade so junge Spieler wie Havertz, ich sehe den ja häufiger, weil ich auch mal ab und zu in Leverkusen mir das dann auch anschaue. Und da muss ich ganz einfach sagen, der Junge hat schon enormes Potenzial. Aber wenn ich dann immer sage, ich tue den mal rein, tue den mal raus, ist es für so einen Spieler auch schwierig, sich auf internationaler Ebene durchzusetzen. Und darum geht es ja.
Havertz aber ist eben auch 20, das ist ein Unterschied zu Gnabry, der ja, glaube ich, 24 ist.
Ich war auch 20 und war Stammspieler in der Nationalmannschaft.
Ja, okay, aber du bist ja auch U21.
Du bist ja auch ein Ausnahmespieler gewesen.
Ja, das ist doch klar. Du ja auch. Nein, also ich glaube, du brauchst einfach das Vertrauen des Trainers. Und das ist jetzt mal egal, wenn ein Trainer von dir überzeugt ist, dann sagt ein Trainer, pass mal auf, dir gestehe ich auch viele Spiele zu, auch wenn du mal Spiele schlechter machst. Kann das auch mal sein, hat bei mir Klaus Schlappner auch gemacht, dann hat er mal gesagt, komm, hast im Moment eine schwächere Phase, nehme ich dich mal 1-2 Spiele wieder raus und dann bringe ich dich wieder. Und ich glaube, dass das für einen jungen Spieler einfach wichtig ist, dass er dieses Vertrauen des Trainers spürt und dann natürlich auch über diese Einsatzzeiten in der Bundesliga und dann natürlich über internationale Geschichten sich weiterentwickeln kann.
Ja, wenn ein Spieler nur Havertz spielt immer, müsste ja ein anderer
Spieler. Soll er
ja
nicht sagen. Er soll sagen, der Havertz ist ein Spieler, den man immer bringen kann und den man immer stellen kann. Aber das ist ja keine Stammplatzgarantie. Kein
das Trainer gibt mir
eine Stammplatzgarantie. Es gibt keinen Trainer, der das macht. Ja? Sondern, aber du musst Spieler auch fördern. Und dann musst du auch fordern. Also fördern und fordern, das steht in unmittelbaren Zusammenhang.
Jürgen, jetzt musste er neue Spieler bringen, logischerweise, weil alle verletzt waren, mehr oder weniger. Ist es für Toni Kroos vielleicht auch ganz gut, wenn er mal ein bisschen Druck in Anführungsstrichen?
Ah, ich glaube, Toni Kroos spürt keinen Druck. Der ist schon so selbstbewusst, dass er weiß, dass er eine andere Funktion, also ich habe Jogi Löw nie drüber reden hören, dass er Ballbesitzzeiten mal bestimmt, also dass er sagt 0,97. Das war bisher kein Thema, weil die Nationalmannschaft...
Erklär mir das nochmal, was 0,97?
Ja, jeder Spieler hat 0,97 Sekunden der Ball am Fuß, bis er weiterpasst wieder. Das war noch vor deiner Zeit.
Wir haben drei Sekunden ungefähr. Ja.
Aber bei der Nationalmannschaft...
Zur Annahme des Balles.
Bei der Nationalmannschaft das heißt, sie würden ja nur direkt spielen im Prinzip, oder? Oder ja, Annahme also und sofort weiterspielen?
Es gab mal eine Auswertung über Xavi, der hat im Schnitt 1,2 Kontakte pro Spiel. Ja, das ist so das, was du als Zentrumspieler brauchst. Du brauchst eigentlich nicht auch viel mehr, aber die Nationalmannschaft bisher war sehr, sehr stark auf Ballbesitz ausgelegt. Ja. Und da hast du auch mal, und jetzt geht es halt doch ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit. Und das finde ich super. Ich glaube auch, das ist der Weg, den man einschlagen muss, um Mannschaft. Wir sprechen ja nur über Titel und sagen, wenn Deutschland super spielt, werden sie Europameister. Nee, weil da gibt es, Holland ist uns voraus in der Zeit. Frankreich ist der amtierende Weltmeister. Spanien hat wieder eine tolle Mannschaft. Und die spielen auch mit einer ganz anderen Geschwindigkeit.
Es wird aber auch Spiele geben, wo Toni Kroos und seine Art, Metronom zu spielen und ein Spiel zu beruhigen und Ballbesitz zu spielen, die soll es möglicherweise geben gegen Gegner, die vielleicht anders aufgestellt sind als Argentinien. Also diese Mannschaft hat so noch nie zusammengespielt, wird auch nie wieder so zusammenspielen, die argentinische. Deswegen, man muss es ja nicht schlechter machen. Nur nicht in der Euphorie sagen, so jetzt müssen wir ab. Jeder, der jetzt 0,98 Sekunden den Ball am Fuß hat, das geht nicht.
Du hast vorhin das Richtige gesagt, die Mischung macht es einfach. Also du brauchst den Mix einfach. So, Spieler, die den Spiel schnell machen können, die Situationen,
ich wette mit dir, es wird 10 Situationen geben, wo Kai Havertz nach Kroos gucken wird. Und es wird gut sein, wenn ein Stammesälterer da ist und sagt, ruhig Junge, ich mach das schon. Du hast Leverkusen, Havertz die letzten Wochen ging's nicht alles immer nur so. Warum auch? Weil alle auf ihn gucken und sagen, so Kai Havertz wird jetzt Bayer Leverkusen endlich zum Titel Aspiranten machen. Und du siehst, wie so ein 20-Jähriger ganz normal auch mal sagt zu Kinder, aber das kann ich doch nicht alleine lösen hier. Bei allem Talent. Deswegen, ich glaube wirklich, es ist die Mischung. Jetzt reden wir nur über solche Positionen. Sind wir in der Abwehr wirklich stark genug? Sind das Spieler, die sich auch
entwickeln werden
auf internationales Niveau? Wenn nicht, dann siehe Holland, werden auch die Havertz und Gnabry und wer war der Dreh? Kimmich alleine, werden sie das nicht lösen.
Ja. Ich denke, tatsächlich ist es so, dass es überraschend ist, dass Bundestrainer jetzt diese 0, und so weiter. Jetzt,
9,7.
Ja,
ich habe es mir genau
gemerkt. Über die Zeiten redet, weil das ist so ein bisschen, kommt aus den Akademien Leipzig und Hoffenheim. Also ich war letzte Woche, es war ganz interessant, bei der KIT in Karlsruhe. Wie viel Wissenschaft verträgt der Fußball? Es war spannend, interessant und ich habe mich, bin sehr gern da gewesen, war dann auch in der Diskussion und so weiter. Ich glaube, dass zum Beispiel Ballbesitzfußball und kurze Ballbesitzzeiten pro Spieler schließen sich ja überhaupt nicht aus. Du kannst ja 20 Stationen auf Ballbesitz spielen und hast eine wunderbare kurze Ballbesitzzeit pro Spieler. Das heißt, diese 0,9 sonst was beziehen sich nicht darauf, wie schnell du vertikal in den gegnerischen 16er kommst, sondern sie beziehen sich auf pro Spieler so und so viel Zeit am Ball verbracht durchschnittlich. Und ich denke, dass auch da wiederum gilt, die Mischung muss stimmen. Also du musst Spieler dabei haben, die genau den Takt vorgeben können, wann spielen wir auf Ballbesitz und wann machen wir im Umschaltspiel es blitzt so schnell, wie es geht, auch in die Tiefe.
Aber passieren da nicht mehr Fehler dann auch, Volker, wenn man so schnell spielt?
Die passieren, aber das ist ja ein weiterer Aspekt dieses schnellen Spiels, dass du halt auch schneller den vertikalen Ball spielst, als es bisher die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Bisher, wie ähnlich auch bei Pep Guardiola, wurde von Seite zu Seite verlagert und versucht, in eine 1-gegen-1-Situation zu kommen. Ja, jetzt versuchen sie schon auch durchs Zentrum, durch diese tiefe Läufe von Werner, von Sané, dass sie die mit den Spielen mit einbauen.
Aber ich will noch mal ganz kurz anschließen. Ich finde auch, man dürfte jetzt nicht auch von der ersten Halbzeit ausgehend so tun, als wenn da jetzt die Zukunft generell so euphorisch gesehen werden kann. Argentinien hat mindestens die gleichen Anzahl von Absagen und Ausfällen gehabt wie die deutsche Mannschaft. Yeah. Und so, dass auch eigentlich auf argentinischer Seite könnte diskutiert werden, dass wir mit der Mannschaft in Deutschland 2-2 gespielt haben, ist doch zukunftsorientiert eigentlich ein gutes Zeichen.
Also, ja, zweite Halbzeit waren sie auch deutlich besser und dann haben wir auch Schwierigkeiten bekommen. Ja, und
deswegen kann man die Diskussion über die Spiele auch ein bisschen runterfahren und es nicht so hochhängen.
Ja, das zieht sich auch wie ein roter Faden eigentlich durch diese ganze letzte Zeit. So positiv der Umbruch auch ist, dass du immer wieder Phasen hast, dass du hinterherläufst und die Kontrolle verlierst. Das war in der zweiten Halbzeit gegen Argentinien der Fall, das war gegen Holland der Fall. Und ich glaube, dass du da einfach eine gewisse Führungsachse brauchst, in der Toni Kroos natürlich einfach im Zentrum sein muss. Er ist einer der wenigen Spieler, die ein großes Turnier, große Turniere gespielt haben und eben auch mal eins gewonnen hat. Und deswegen gerade, Löw hat ja gestern von Titelreife gesprochen bei der Pressekonferenz. Ich glaube, da ist ein Toni Kroos im Mittelfeld einfach unverzichtbar, um dann eben vielleicht auch mal Tempo rauszunehmen, zu verlagern und ihm die Kontrolle zu behalten, was ja gegen die großen Gegner zuletzt immer ein Problem war.
Frage ist halt nur, du hast ja in unterschiedlichen Zusammensetzungen auch Spiele gehabt, wo du in der zweiten Halbzeit eine Führung aus der Hand gegeben hast. Vor einem Jahr gegen Holland, in Gelsenkirchen, 2-0 geführt, 2-2 am Ende, das andere Spiel gegen Holland, was wir dann verloren haben. Da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, woran liegt das, dass die Mannschaft plötzlich auf das, was wenn der Gegner vielleicht umstellt, wieso kann die Mannschaft da nicht reagieren?
Also das ist schon auch, du hast ja vorher die Frage schon mal gestellt. In dieser Spielweise, da kenne ich mich ein bisschen aus, gegen den Ball halte ich es fürs Nonplusultra, mit dem Ball gibt es überhaupt keinen Dogmatismus im Fußball. Aber da muss man schon auch sagen, dass immer, wenn du Geschwindigkeit reinbringst, die Fehleranfälligkeit steigt. Und dann gibt es eigentlich dem Gegner auch die Möglichkeit, ins Umschalten zu kommen. Und dann wird immer ein 2-0, 2-1, das ist dann eng. Das wird schwieriger sein, wie vielleicht in der Vergangenheit, wo du natürlich auch noch mit Sami Khedira, Groß, wie sie alle geheißen haben, Basti Schweinsteiger, Philipp Lahm, da hast du gar keine Bälle mehr verloren. Ja? Ich erinnere mich an ein Spiel, wo ich Philipp Lahm in Hoffenheim gesehen habe, da waren drei Spieler um ihn rum und haben versucht, den Ball zu erkämpfen. Und die sind ausgelegt auf Balleroberung und haben den nicht gewonnen. Das ist jetzt eine andere Generation. Und da kann es natürlich auch mal sein, dass du in bestimmten Spielsituationen, das müssen sie lernen, auch für große Turniere dann, für ein Halbfinale, wie bringe ich ein 1-0 dann über die Zeit, beziehungsweise setzt dann noch mal was.
Aber ich glaube, dass es vollkommen egal ist, ob du jung oder alt bist. Sondern es gab ja auch schon Spiele 0-4, 4-4, irgendwann mal. Ja? Da waren auch ältere Spieler drin. Genau. Also ich glaube, dass das einfach manchmal eben auch das Spiel einfach wieder so hergibt, aus irgendwelchen Gründen.
Das Risiko
ist halt einfach da. Ja? Das ist klar.
Das ist aber höher, Jürgen. Das ist höher in der Spielweise, wie wenn du nur auf Ballbesitz spielst.
Weil du aber die Chance, selber zum Erfolg zu kommen, ist auch höher.
Natürlich.
Und dazwischen natürlich die Balance zu finden und Spieler zu haben, die das spüren auf dem Platz. Was mache ich jetzt? Riskiere ich einen Platz, einen Pass? Ist der zu riskant oder ist der richtig? Das sind dann die Großen. Ja. Und das verlange ich noch nicht von einem 20-Jährigen. Ich bin verknallt in den Havertz. Wenn ich dem zugucke, der macht Dinge in unter Druck und mit dem strategischen Blick und ein Gefühl fürs Spiel. Aber ich verlange von dem noch nicht, dass er unsere Statistik da...
Ich glaube, das verlangen wir auch nicht.
Ich glaube, das mit den 0,97 Sekunden, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Selbstlob von Löw, hatte ich den Eindruck. Guck mal, was ich hingekriegt habe. Das ganze Ballbesitzgeschiebe, wir sind jetzt so schnell geworden unter meiner Führung.
Ja. Bravo. Das ist ein bisschen ironisch gerade gewesen. Ne? Ja. Also gleich reden wir noch über die Rolle von Joshua Kimmich. Über die Defensive müssen wir auch noch sprechen. Also, was kann da besser werden? Dann schalten wir noch nach Tallinn. Jochen Schutzki ist vor Ort. Ich kann ihn jetzt schon mal verraten, das Wetter ist nicht so gut. Also das Spiel kann nur besser werden. Bis gleich. Live aus dem Hilton-Hotel, München Flughafen, Check 24, Doppelpass. Wir sind immer noch beim Thema Nationalmannschaft heute Abend, das hier im Qualifikationsspiel in Estland. Und ein bisschen Sorgen macht uns die Defensive, Ruth. Du hast bestimmt eine Idee, wie wir das nochmal lösen können, oder?
Na, zumindest kann ich auf Mats Hummels nochmal zu sprechen kommen, der ja trotz der vielen Absagen nicht von Jogi Löw berücksichtigt wurde, obwohl er ja nach wie vor mit einer Rückkehr zur Nationalmannschaft liebäugelt. Und dann hat er sich in Dortmund gesagt, na, wenn die Jungs schon um die Ecke sind, dann schaue ich mal vorbei. Das Ganze wurde von einem DFB-Fotografen nämlich an festgehalten. Auf alle Fälle hat es die Mannschaft auch getwittert. Und ein Fan hat das Ganze wie folgt beschrieben und gesagt, wenn der Jogi halt nicht anruft, dann lädt er sich eben einfach selbst ein. Da gehört er halt aber auch hin. Und von Seiten der BVB-Fans sieht das Ganze aber so aus. Ich danke Jogi Löw, dass er Mats Hummels nicht mehr für den DFB nominiert, denn das ist gut für den BVB. Und das ist für ihn aus seiner Sicht natürlich alles, was zählt. Aber wie sieht es denn aus mit der Nationalmannschaft? Wäre so einer wie Mats Hummels immer noch wichtig? Lasst uns doch mal genau über die Defensive sprechen.
Ja, Frank, frage ich auch Jürgen gleich mal als erstes.
Ja, also wenn man die Leistung sieht von Mats in den letzten Wochen, kann man schon sagen, dass man darüber nachdenken kann. Aber wenn man natürlich die Entscheidung vom Jogi Löw sieht, der sich ja vorher schon entschieden hat, da wieder umzuschwenken, das halte ich für äußerst schwierig.
Und wenn wir den Umbruch konsequent durchführen, dann geht das wahrscheinlich nicht, oder?
Ja,
aber sind wir da, Volker, sind wir da hinten so gut aufgestellt im Moment?
Also ich will einfach mal so einen Satz sagen, der für die Diskussion über solche Sachen, glaube ich, tatsächlich wichtig ist. Es spielen also nicht immer die 11 besten Spieler, sondern es spielen die 11, die am besten zusammen spielen und zusammenpassen. Ja, das ist schon ein genereller Unterschied. Auch alle Zahlen, die wir immer dann so haben, auch von der Wissenschaft, so mit diesen, wie lange hält der einen Ball und was macht der und wie viel Sprints macht der. Da kann sein, dass jemand rein statistisch deutlich besser ist als zwei, drei andere, die regelmäßig spielen. Das kann sein, weil er einfach in der Gruppe mit den anderen nicht so gut zusammenspielt. Das, sowas, das ist ganz typisch für den Fußball. So, aber jetzt
auf dieser, Mats Hummels bezogen,
ja, so,
heißt
so, jetzt für dich? Mats Hummels, also ich habe das Spiel gesehen, Freiburg gegen Dortmund. Und kann nur sagen, Jogi war im Stadion. Und in der Situation kann ich nachvollziehen, dass er Mats Hummels nicht gebeten hat, anzureisen, weil tatsächlich an dem Tag, ja, weil Mats Hummels ist ein Riesenspieler und ist in den Jahren, wo er seine Bestform gehabt hat, ist er einfach ein überragender Weltklasse-Spieler gewesen. Aktuell, zum Beispiel in Freiburg, ist es so gewesen, dass er nicht besonders gut gespielt hat. Und er sogar Bälle verloren hat beim Versuch, in allen Situationen hinten spielerisch zu lösen. Weil er zu denen gehört, die von hinten heraus gerne auch sofort kombinieren. Und was ja auch seine Stärke ist. Aber ja, da hat er viele Bälle verloren. Deswegen will ich nur so sagen, also in der aktuellen Situation, ja, aber es kann doch Phasen geben, wo man ihn braucht. Und deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht über diese Endgültigkeit. Es kann doch sein, dass du einen 30, 31-jährigen guten Innenverteidiger, wenn der in guter Verfassung ist, den kannst du natürlich in bestimmten Phasen auch mal für die Nationalmannschaft wieder gebrauchen. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Da darf das Alter nicht das Entscheidende sein. Aber aktuell kann ich das zum Beispiel nachvollziehen, so wie ich
das. Aber das machst du an dem einen Spiel.
Ja, da habe ich das einfach mal gesehen, dass er aktuell gerade nicht so gut war.
Punkt. Also ich hoffe im Sinne des deutschen Journalismus, dass die Diskussion nicht wirklich eine seriöse ist. Weil dann müsste man vielleicht auch über Boateng
sprechen. Wo waren wir unseriös gerade?
Wenn man tatsächlich Hummels wieder in der Nationalmannschaft jetzt gerade eben sehen will. Es wird doch keiner im Ernst glauben, dass Jogi Löw jetzt sagt, warte mal, da haben ja jetzt zwei drüber geschrieben, dass man den auch reinnehmen kann, jetzt nehme ich den wieder in die Nationalmannschaft zurück. Das wird ja alles konterkarieren, was er bisher gesagt hat. Es geht doch nicht darum, dass man jetzt gegen Argentinien oder gegen Estland eine gute Leistung abliefert, sondern er baut ja jetzt gerade eben was auf, was im optimalen Fall 2020 oder 2022, 2024 dann funktionieren sollte. Boateng hat vor kurzem Werte hin oder her, aber er muss bisher wohl überragende Werte in der Bundesliga abgeliefert haben. Es geht ja nicht nur darum, dass man zu dem Zeitpunkt einen überragenden Hummels und einen überragenden Boateng aus der Nationalmannschaft genommen hat, sondern beide haben auf dem Level ihre Leistung nicht mehr abgeliefert.
Aber da muss ich erst mal bessere haben, ne? Die mehr abliefern.
Aber nicht jetzt, sondern vielleicht eine, die besser sind in einem Jahr oder in zwei Jahren. Ja, ja. Und auch besser.
Aber warum gestehst du den beiden das dann nicht zu?
Warst du?
Dass sie mal ein schwächeres Spiel haben oder eine schwächere Phase.
Nee, also ich glaube einfach, dass Jogi Löw jetzt gerade was aufbaut, das in der Zukunft funktioniert. Bei der Weltmeisterschaft hatten wir große Probleme in der Rechtsverteidigung, das immer von der Innenverteidigung ausgeht.
Also die hatten wir aber jetzt gegen Holland auch. Nochmal, wenn wir sagen seriös, du hast jetzt gerade so in einem Satz hast gesagt, in 20 oder in 23, 24. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir müssen alle mal irgendwann mal sagen, pass auf, haben wir die Geduld und warten wir auch bis 23, damit das sich wirklich zu einem stabilen Gebilde ausformt? Oder sagen wir, nächstes Jahr ist EM, Da hätte ich aber schon, würde ich gern schon was sehen. Und da hat mir die Innenverteidigung, so wie sie jetzt gespielt hat, nicht die Hoffnung gemacht, dass es gegen ganz große Gegner möglicherweise reicht. Das bedeutet nicht, dass du sagst, ich schmeiß jetzt alles hin und sage, Hummels, komm wieder. Ich habe die Rigorosität nicht verstanden. Ich verstehe auch nicht, wie du von Stammplatz reden kannst bei Gnabry und wie du sagen kannst, die brauche ich nie wieder. Den Umbruch zu machen, ja, aber den Leuten, glaube ich, auch ehrlicherweise uns allen klar machen, ihr müsst mir die Zeit geben. Ich muss einem Tah und auch einem Süle, der jetzt der Abwehrchef sein soll, dem, guck mal, wie der sich an Boateng anlehnt, jetzt gerade hin und wieder. Ich glaube, der braucht das noch. Die sind noch nicht so weit, dass sie, wenn es dann um Titel geht, und da werden wir gegen stärkere Gegner kommen als jetzt Argentinien in der ersten Halbzeit, die Zeit muss man sich dann nehmen, aber das muss man den Leuten deutlich machen.
Ja, aber man muss ihnen auch deutlich machen, dass halt Hummels und Boateng, tolle Spieler, ohne Zweifel. Ja, ich sitze hier nicht und sage, die haben nicht diese Qualität. Aber ich denke immer als Trainer und versuche irgendwo auch ein Ziel zu sehen. Und das Ziel könnte ich nicht sehen, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt nehmen wir Hummels wieder rein. Du hast gerade eben auf die Qualität, jetzt gerade eben gute Gegner angesprochen. Beide haben mit allem Respekt, ja, mit aller Themen und mit allem Respekt, diese Qualität auch nicht gezeigt in dem letzten Jahr während der WM und nach der WM.
Und ich kann die Rigorosität absolut verstehen von Joachim Löw, denn letzten Endes, ich verstehe auch so die Glorifizierung von Mats Hummels nicht, also bei aller Qualität, die er immer noch hat, aber letzten Endes steht er auch für dieses desaströse WM-Jahr 2018. Er hat bei der Fußball-WM nicht überzeugt. Übrigens auch nicht neben dem Platz, was man so bei DFB-Kreisen ihm auch durchaus vorwirft, dass er nicht die Verantwortung übernommen hat, die er eigentlich hätte übernehmen müssen in der damaligen Position. Er hat dann die Möglichkeit gehabt, noch in der Nations League zu spielen, wo er auch nicht wirklich überzeugt hat. Und wenn du jetzt Hummels zurückholen würdest, dann wäre Süle auch nicht mehr der Abwehrchef. Aber genau der braucht jetzt eben auch den Raum, sich zu entwickeln. Und deswegen... Also ich würde jede Wette eingehen, dass Joachim Löw und wenn noch 7 Innenverteidiger ausfallen, Hummels nie zurückholen würde. Und zwar zu Recht.
Kann ich auch nur unterstreichen. Ich glaube ganz einfach die Leistung auch vom Mats, den ich auch sehr schätze, aber die wird auch ein bisschen verklärt. Ich habe auch noch vor Augen die Leistung in der Hinrunde vergangene Saison, wo er halt keine Top-Verfassung mehr hatte und hat sich dann in der Rückserie vergangene Saison gesteigert. Alles gut und schön. Ist jetzt auch ein fester Bestandteil der Dortmunder Mannschaft, aber es ist nicht der überragende Mats Hummels, den wir halt aus 2014 zum Beispiel noch
haben. Also ja, aber ich glaube, das entscheidende Kriterium muss doch immer die Leistung sein. Ja. Wenn ein Spieler
Außer Kraft setzen,
okay, ist mir das vollkommen wurscht, ob der 50, ne, 50 ist ein bisschen zu arg, aber ob der 30 ist.
Wolltest du wieder anfangen?
Nein, wir zwei können noch spielen. Nee, da ist das vollkommen ehrlich, weil mit Neuaufbau bin ich d'accord und wenn ein Trainer sagt, er hat sich so entschieden, ist es natürlich schwierig für den Trainer wieder zurückzurudern, wenn man das so ausschließlich macht. Ich hätte das vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber entscheidend ist, und sollte auch immer sein, ob ein Spieler eine gute Leistung bringt oder eine schlechte Leistung.
Aber es ist ein Unterschied, ob er diese gute Leistung bei der Nationalmannschaft bringt oder nicht. Oder im
Verein. Ja, der spielt ja auch international, der spielt gegen Barcelona. Also Alex, ja, das kannst du das ja gar
nicht. Du kannst aber nicht sagen, von Länderspielpause zu Länderspielpause, jetzt lasse ich ihn wieder spielen und dann bringe ich vielleicht die Leistung nicht und dann wieder raus.
Ich habe jetzt gesagt, das Entscheidende muss ja das Leistungskriterium eigentlich sein.
Aber das kannst du meiner Meinung nach bei Mats Hummels nicht machen, weil du kannst ihm dann nicht sagen, jetzt hat er mal 3 schwächere Wochen bei Dortmund gehabt und jetzt setze ich ihn mal auf die Bank oder bringe ihn nicht. Das ist im gesamten
Teamgefühl. Süle hat da auch nicht überragend gespielt.
Ja, aber es wird sich
die
jetzt rausbilden.
Die anderen haben auch nicht überragend gespielt.
Mittwoch war zum Beispiel
auch nicht so. Du kennst dich da besser aus innerhalb von der Mannschaft, aber du hast jetzt Spieler wie Jo Kimmich. Groß bleibt dabei, Süle irgendwann mal, Neuer ist dabei. Die werden auch dieses Gerippe in Bezug auf Führungsqualität bilden müssen. Das kannst du nicht, wenn du Mats Hummels mal wieder dabei hast und dann mal wieder raus.
Das ist die zweite Kategorie. Natürlich ist das der Punkt. Müller, Boateng, Hummels, sie können sich noch so viel Mühe geben, zu sagen, wir lassen die Jungs machen. Aber natürlich sind das Alpha-Tiere, wenn sie da sind, natürlich eine bestimmte Rolle, aus der gar nicht, die Hooligans aus Weiden, immer schon.
Marcel, ist dann gut. Da sind wir wieder. Und schalten direkt zu Jochen Stutzke. Jochen in Tallinn, hallo, moin.
Schöne Grüße aus Tallinn.
Sag mal, wir haben gerade über die Hierarchie in der Nationalmannschaft gesprochen. Wer sind denn jetzt die Leader? Wen siehst du da?
es ist natürlich ganz klar, dass es immer noch Lieder gibt, die auch von der WM 2018 übrig sind. Und ich habe eure Diskussion gerade gespannt zugehört und muss sagen, da waren so viele Dinge dabei, bei denen man ansetzen kann. Aber aktuell ist der Stand natürlich der, dass Manuel Neuer als Kapitän sowieso per se vom Amt her schon der Leader sein muss. Joshua Kimmich, der strebt so ein bisschen nach Philipp Lahm, nicht nur was seine Position angeht, Rechtsverteidiger bzw. Sechser, was er ja lieber spielt, um da ein bisschen mehr Macht auszuüben, auch auf dem Platz. Er hat ein großes Ego, ist aber ein super sympathischer Kerl, der das Ganze auch leiten kann und leiten will und der immer einen Anspruch hat, alles zu geben. Deswegen für mich auch ein absoluter Leader. Toni Kroos, der zwar jetzt nicht mit dabei ist, aber grundsätzlich auch eine große Rolle ausübt und ausfüllt in der Nationalmannschaft, ist genauso ein Leader. Und dann haben wir schon das Grundgerüst. Die drei sind diejenigen, die den Kopf der Mannschaft bilden, sowohl auf dem Platz, weil ja Kimmich und Kroos ja eine Stammplatzgarantie haben, als auch abseits des Platzes.
Marco Reus vielleicht noch dazu. Du hast gerade ein bisschen geschluckt, als Jochen gesagt hat, mit dem Ego bei...
Ein Ego ist für mich negativ. Also das war für mich ein Uhu, weil Jo wird alles tun, nur nichts aus Eigennutz. Alle Maßnahmen, die Jo trifft, und da kann ich wirklich besser drüber sprechen als jeder hier und auch der junge Mann hier am Mikro. Er wird alles tun, um eine Mannschaft zu verbessern. Guckt er noch her?
Auch wenn er nicht herguckt, er hört dich zumindest. Das ist ja wurscht. Also,
wird alles tun, um eine Mannschaft besser, zu machen. Er macht nichts aus einem egoistischen Antrieb raus, gut auszusehen oder selber eine gewisse Position zu haben, sondern nur, weil er es hasst, Spiele zu verlieren.
Hm. Okay, trotzdem, war es für dich überraschend, dass er Kapitän war?
Jochen meldet sich, Thomas.
Jochen, ja, okay. Dann warst du überrascht?
Ich möchte das noch einordnen. Also ich habe nicht gesagt, dass er ein Egoist ist, sondern dass er aufgrund seines Egos schon ein Führungsspieler ist. Und Ego kann man in dem Sinn auch positiv meinen. Ich schätze Joshua Kimmich extrem, wollte da auch gar keine Gegenposition einnehmen. Aber ich finde, zu einer gewissen Führungsrolle gehört auch ein ausgeprägtes Ego, um eben voranzugehen und andere Spieler an sich selbst auch anlehnen zu lassen und wachsen zu lassen. Und dieses Ego hat Joshua Kimmich und das ist im positivsten Sinn gemeint.
Ja, und dann sag uns noch was zu heute Abend. Bundestrainer hat ja gesagt, Gündogan wird auf jeden Fall spielen, Reus wahrscheinlich, Werner.
Ja, davon können wir ausgehen. Es ist aber auch gut so. Denn das ist so ein bisschen das, was ich an Joachim Löw kritisiere, abseits dessen, was ihr gerade schon besprochen habt. Er gibt für mich zu schnell und zu viele Stammplatzgarantien raus. Und es ist für mich nicht einsehbar und auch total schade, dass Spieler wie Ilkay Gündoğan oder auch ein Havertz, der jetzt gespielt hat und spielen wird, dass die nur dann ihre Chance kriegen, wenn halt manche Spieler fehlen. Es muss in meinen Augen so aufgestellt werden, dass die aktuell beste Mannschaft auf dem Platz steht und dann dürfen große Namen auch nicht dafür sorgen, dass es eine Stammplatzgarantie gibt. Bei Joachim Löw ist ein bisschen der Fall so, dass man von 11 Spielern eigentlich 7 vorher schon selbst aufstellen kann, weil die ja quasi eine Garantie kriegen. Und das darf in meinen Augen nicht sein. Und so kommen Spieler wie Gündogan, wie auch Havertz, wie auch Brandt oder im Tor ist es ja das Gleiche mit Ter Stegen irgendwie zu kurz. Und wenn ich so ein Spieler wäre, der zur Nationalmannschaft fährt und weiß, ich stehe in der zweiten Reihe, ich habe gar keine reelle Chance auf meinen Stammplatz, dann hätte ich irgendwann weniger Lust.
Jochen, vielen Dank und Grüße nach Tallinn. Teilst du seinen Eindruck, dass sieben bis acht Plätze immer
eigentlich fest vergeben sind? Also ich bin immer dafür, das Leistungsprinzip. Ich glaube, dass das auch das Kriterium sein muss, auch für die Spieler und auch für Trainer, weil sonst machst du dich irgendwann mal angreifbar. Ne? So, das glaube ich ganz einfach. Ja? Ich meine, ich habe ja auch ein paar größere Vereine gespielt und wenn der Trainer, der hat natürlich auch 3-4 Spieler gehabt, wo er gesagt hat, das ist mein Gerüst und die haben schon über längere Zeit in ihrem Verein, haben die auch ihre Leistung gebracht. Aber wenn dann irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo eben die Leistung nicht mehr da ist, ja, das meine ich halt auch damit, dann muss der Trainer natürlich auch Handlungsspielraum haben. Wenn ich halt immer sage, die sind immer gesetzt, dann kann das natürlich dann schon ein Stück weit schwierig werden und die anderen fahren dann zur Nationalmannschaft und fragen sich eigentlich, warum bin ich denn überhaupt dabei? Es ist zwar ganz schön für Deutschland den Adler spazieren zu tragen, aber es ist doch noch viel schöner, wenn ich auch spielen darf. Ne?
Also ich würde Jochen eher widersprechen. Ich finde, dass du auf jeden Fall eine Führungsachse brauchst. Also gerade jetzt eben
ja, in dieser...
Aber Jochen war ja anderer Meinung. Jetzt gerade in dieser Nationalmannschaft, weil allzu viele erfahrene ältere Spieler sind eh nicht übrig geblieben. Und Kimmich ist gerade jemand, ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch so eine Sehnsucht auch der Fans nach Identifikationsfiguren. Das ist nochmal so auch klar geworden nach diesem Abschied von Schweinsteiger letzte Woche. Und ich finde, Kimmich kann hervorragend in die Rolle reinwachsen, ist eigentlich im Prinzip schon drin. Ich glaube, es hat ihm gut getan, auch dass er Mannschaftskapitän war gegen Argentinien. Das ist so ein kleines Zeichen.
Ja, das vielleicht tut er eben gut, das kann ich auch
vielleicht
auch
sagen. Vielleicht wäre das auch für die Zukunft ganz gut. Man und vielleicht nochmal so ein paar Daten. Ich habe nochmal eben in unsere, in unsere Datenbank geguckt. Also Kimmich hat die besten Zweikampfwerte in dem Spiel gehabt. Die meisten Pässe von ihm sind angekommen. Und er hat letzten Endes, ich finde, diese Rolle, diese Sechserposition hervorragend ausgefüllt.
Und ich muss sagen, was mir besonders gefallen hat, wenn ich das ergänzen darf, dass er halt auch so ein Aggressiv-Leader war. Er hat sich dann auch mit einigen Argentinern richtig angelegt. Da hat es, sowohl er hat ausgeteilt, hat auch einstecken müssen und hat die Mannschaft damit mitgerissen. Das hat mich tatsächlich an den Basti erinnert. Also das fand ich ganz außergewöhnlich.
Ich würde gerne einen Aspekt reinbringen, den ich persönlich für wichtig finde. Und zwar hat sich der Fußball verändert in den letzten 20 Jahren, so stark verändert, dass auch die Hierarchien, von denen wir immer reden und von denen auch als Projektionsfläche immer viele träumen, dass wir bei der deutschen Nationalmannschaft beobachten konnten, dass Ballack der letzte hierarchisch angeordnete Chef innerhalb der Mannschaft war als Kapitän. Und dann kam Philipp Lahm.
Dann wurde er abgesehen.
Pass auf, und Philipp Lahm kann ich,
aber nur von Philipp.
Pass auf, Philipp Lahm hat eingeführt in der deutschen Nationalmannschaft tatsächlich die flache Hierarchie. Und die hat nicht Jogi Löw eingeführt, sondern Lahm. Mhm. Lahm hat alle mitgenommen sozusagen, die in der Kabine wirklich auch in dem Fall auch als Typen selber sich eingebracht haben. Und wir hatten 7, 8 sogenannte Führungsspieler. Und das ist diese flache Hierarchie, die auch dem Fußball, wie er sich entwickelt hat, entspricht. Der Fußball ist viel, viel mehr die Bearbeitung des Gegners in Räumen als Gruppe. Das ist es nicht mehr der Spielmacher, der Zehner, der Chef der Abwehr. Ne, es ist jetzt ganz einfach ein Gruppenfußball geworden. Pressing ist immer wir. Pressing ist nie ich mache das. Es ist immer nur die Gruppe, die funktioniert. Ja? Und deswegen ist die flache Hierarchie meiner Ansicht nach auch hat sich positiv ausgezahlt für die Entwicklung unserer Nationalmannschaft. Und jetzt fangen wir plötzlich wieder an. Philipp Lahm ist schon vor Russland längst nicht mehr dabei gewesen. Das heißt, hat die letzte WM nicht mehr gespielt. Die Hierarchien haben sich verändert. Ich glaube sogar, es war vielleicht sogar unklar, wie die Hierarchie ist. Das kann ja sein mit dem, was vor Russland passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass es ein bisschen, ich finde es schade, dass wir jetzt darüber diskutieren, ob Kimmich der sozusagen der Post-Ballack-Kapitän der Zukunft ist, halte ich für schade, weil ich finde, wir sollten anstreben, flache Hierarchien, dass möglichst viele sich einbringen und dass das so auch innerhalb der Nationalmannschaft geregelt
wird. Aber das tun sie auch. Und auch Jo Kimmich ist ja auch die Generation Gnabry. Ja, dann kommt Timo Werner ein bisschen drunter noch. Aber die kennen sich so auch ein bisschen aus der jungen Nationalmannschaften. Stimmt. Also ich glaube, es geht da nicht darum, einen Ballack-Ersatz zu erschaffen, was auch Jo Kimmich gar nicht ist, sondern Jo nimmt Leute mit. Er hasst es nur, wenn Leute ihn daran hindern, dass er erfolgreich ist. Ja, und da legt er sich dann mit.
Aber du hast trotzdem am Anfang der Sendung ja gesagt, ein bisschen so ab und zu mal.
Nein, ich habe es mir in Richtung, auf welches Pferd er gleich draufspringt. Also die Aussage, ob Müller jetzt spielen sollte oder nicht, ja, da muss man
sich. Ist eigentlich nicht seine Baustelle, meinst du in dem Sinne?
Ja, als Trainer, du weißt es auch, Jürgen, du weißt es auch. Er sieht es natürlich als Einzelspieler und sagt, ich stelle mich vor meinen Spieler, aber ich als Trainer habe vielleicht nachher das Problem, dass das jetzt zum Beispiel Coutinho hört. Ja, und der interpretiert es vielleicht so, dass Müller wieder öfter spielen soll. Vielleicht spielt dann Coutinho wieder weniger. Ja, und dann hast du ein Problem in der Moderation innerhalb der Mannschaft. Und da sollte er sich vielleicht das eine oder andere Mal einfach. Er ist nett, er ist höflich, er ist gut erzogen, er kommt aus einem tollen Elternhaus. Er sagt zu jedem, was der ihn fragt, aber die Aussage die Headlines, die daraus entstehen, die sind halt nicht immer wohlgemacht.
Du wirst es aber verstehen, dass wir jetzt ich mal von der Medienseite ganz froh sind, dass mal jemand redet und auch mal was sagt und auch mal eine Meinung hat, weil das haben die meisten ja nicht mehr. So, Thomas Müller, das ist gleich unser Thema und dann haben wir auch noch Borussia Dortmund, die Probleme um den Trainer Lucien Favre, um die Mannschaft, das besprechen wir alles gleich. Von allen Event live aus dem Hilton Hotel am Flughafen. Check 24 Doppelpass. So, Absturz auf Platz 8. Zuletzt 3 Spiele ohne Sieg. Das sind die Eckdaten der Dortmunder, ich würde mal sagen, Mini-Krise. Dabei war die Borussia zu Beginn der Saison der Top-Titelkandidat.
Keiner weiß, wie oder warum, aber es ist Fakt. Die Borussia geriet außer Takt. Haben sich Trainer Favre und die Schwarz-Gelben etwa blenden lassen von eigenen Gala-Vorstellungen? Zu Beginn des Herbstes sind sie jedenfalls ganz schön düster geworden, die Erfolgsaussichten. Vor einem echten Hammerprogramm in der Liga 3 Unentschieden in Folge, dabei immer eine eigene Führung verspielt. Klar, dass da auch der Trainer auf den Prüfstand gestellt und eventuelle Aufstellungsfehler diskutiert werden, dass plötzlich über mögliche Nachfolger spekuliert wird und die Frage auftaucht, inwieweit Favre genug Rückendeckung genießt. Zumindest vom Zeitpunkt her unglücklich der Auftritt von Clubboss Watzke, der im Rahmen einer Buchvorstellung nicht etwa Favre kritisierte, aber Kulttrainer Klopp übermäßig preiste und schmeichelte.
Jürgen macht sich ja einfach. Und haut einfach ab. Ja, und lässt mich hier mit dem ganzen Scheiß allein.
Natürlich weckt der ganze Scheiß Assoziationen mit der momentanen Situation. Und egal, wie der Schweizer Trainer die Lobhudelei für Klopp empfindet, so etwas schwächt die Position von Favre zusätzlich.
Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Doch, ne? Ich meine.
Der Zeitpunkt könnte nicht unglücklicher sein. Also
ist ja sicher
nicht entstanden in den letzten Tagen. Aber dass das jetzt seitenweise in großen Lettern die Club-Elogen kommen, die ja zum Teil, also auch, wo ich denke, mein lieber Schwan, also der ist ja damals nicht dort weggegangen, auch worden, weil man sich gelangweilt hat, sondern weil man am Ende einer Reise war. Und jetzt wird so viele so glorifiziert, dass du denkst, um Himmels Willen, das kann nicht wahr sein. Und für Favre ist das, der ist sensibel. Favre ist auch ein sensibler Typ. Ja. Ich glaube, ich kann ihn nur ein bisschen einschätzen aus der Schweiz auch noch. Und alle Leute, mit denen ich spreche, bestätigen das. Das ist sicher nicht hilfreich jetzt gerade. Ganz sicher nicht hilfreich. Für das, was da an Labilität sich plötzlich zeigt in diesem Club und in diesem Kader.
Wie würdet ihr das empfinden?
Ja.
Oder wie also findet ihr es, sagen wir es mal so?
Ich möchte nicht sagen tödlich, aber für einen Trainer, der ganz genau selber weiß, dieses Jahr gilt es auch. Ich habe ihn letztes Jahr noch in Schutz genommen und wir haben es gerade eben diskutiert. Die Neuzugänge sind fantastisch. Ja, von vornherein mal, die Transfers waren fantastisch. Da hilft dir das natürlich 0,0. Ich kann mir das auch vorstellen, aber Herr Watzke ist ein wesentlich größerer Medienprofi. Er weiß, was er da sagt in so einer Besprechung, auch wenn es natürlich ein bisschen locker ist. Aber für Lucien Favre ist es schwierig, weil man guckt natürlich, wo kann man beim Trainer dann ansetzen, weil es nicht funktioniert. Du hast gesagt, du hast sie gesehen in Freiburg auch, du kannst es besser bewerten, aber das ist eine Aussage, die verschafft dir eine schlaflose Nacht, definitiv.
Passt dieser Zeitpunkt zu dem Spiel, was du gesehen hast?
Na, aber also ich persönlich stehe auf der Seite von Favre in dem Fall ganz deutlich, weil ich denke, dass der Trainer ist schon derjenige, der einen Schutzraum braucht. Auch im Verhältnis zur Mannschaft. Und es ist ja jetzt ein neuer Trend und deswegen bringe ich den Aspekt hier gerne rein. Und Borussia Dortmund hat angefangen. Die haben mit Sammer, mit Sebastian Kehl um die Mannschaft herum sozusagen nach draußen zu Recht sehr glaubwürdig, authentisch und so weiter und so weiter. Mehr Kompetenz in dem Bereich um die Mannschaft. Und das wurde dann bundesweit, wurde das inzwischen imitiert, Sascha Rita bei Schalke und so weiter. Auf einmal war das der neue Weg zum Erfolg, weil auch Dortmund genau in dieser Phase eine sehr, sehr gute Rückserie spielte und so weiter. Und jetzt ist es plötzlich so, dass es eine Delle gibt. Und jetzt ist es so, dass aber alle diejenigen, die sozusagen auch Watzke immer mit Sammer zusammen und Sebastian, der ja ganz sicher auch seinen Beitrag leistet und sicherlich auch einen guten Beitrag leistet. Die Frage ist, ob der Fußball so viel verträgt, wenn so viele kompetente Leute mit ihren Meinungen um die Spieler, mit den Spielern in der Mannschaft tätig sind. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, nur der Trainer ganz alleine. Aber es kann einen Trainer schwächen, wenn wir eine Entwicklung haben, hin zu noch mehr Sachkompetenz um die Trainer herum, weil die Mannschaftsführung mit den letzten Entscheidungen, wer spielt, wer nicht spielt, wie gespielt wird, ist Da gibt es keine absolute Wahrheit. Und da gibt es immer wieder Fachleute. Wenn du zum Beispiel jetzt bei Bayern München einsteigen würdest als Mitarbeiter um die Mannschaft und du würdest Einzelgespräche mit den Spielern führen, kann sein, dass das für Kovac auch nicht gut wäre. Weil alle wissen, du warst früher ein sehr guter Spieler, genau wenn Jürgen sowas machen würde. Ja? Und deswegen glaube ich, dass man diesen Aspekt mit beachten sollte, wenn es um die Diskussion Position des Trainers in Dortmund geht. Wir müssen aufpassen im Fußball ein bisschen, das gilt für alle Trainer, dass um uns herum nicht ein Gerüst gebaut wird, wo wir irgendwann selber gar nicht mehr wissen, wie man weiterklettern kann. Ja, und das kann in Dortmund eine Rolle spielen. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Mannschaft nicht gut gesehen in Freiburg. Weder im Offensivspiel noch in der Defensive war es rund. Man hat sich nicht immer gegenseitig unterstützt, man war nicht aggressiv in Zweikämpfen. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, vielleicht sogar, dass das Mittwochspiel in der Champions League Spuren hinterlassen hatte, weil die Freiburger in der zweiten Halbzeit körperlich viel frischer waren. Ja, ja.
Man muss natürlich auch eins sagen, es hat von Michael Zorc ja auch dieses Medienbashing gegeben, nach den ersten Gerüchten um Favre, wo man gesagt hat, ist überhaupt nichts dran, wir stehen voll zum Trainer, Unverschämtheit, was die Medien wieder berichtet haben. Und dann kommt der große Chef.
Der hat ja letzte Saison auch viele Punkte geholt. Ja, ich
meine, natürlich, nicht vergessen. Hat natürlich aber am Ende den Titel nicht geholt. Ne? Muss man natürlich auch klipp und klar sagen.
Kann immer nur einer.
Ja. Also es gibt in Dortmund so eine unglaubliche Sehnsucht nach diesem Jürgen Klopp. Und dieser Name, der schwebt wie so ein Damoklesschwert über dem Stadion.
Waren ja auch schon ein paar Trainer da.
Ja, es waren schon ein paar Trainer da, die sich aber am Ende aus auch anderen Gründen nie durchsetzen konnten. Aber es ist ja nicht nur der Trainer Jürgen Klopp, sondern auch die Art, wie man in Dortmund Fußball spielt. Die passt eigentlich nicht zu diesem Verein. Im letzten Jahr war man erfolgreich in der Hinrunde, dann hat der Erfolg sehr viel übertüncht. Aber wenn du mit Dortmundern sprichst, dann sagen die immer, wir brauchen Fußball, wo es knallt, ja, wo es kracht, mit viel Aggressivität, wo die ganze Südtribüne mitgenommen werden muss. Heavy-Metal-Fußball, hat Jürgen Klopp mal gesagt. Und ein bisschen Favre ist vielleicht eher so, der spielt eher so klassische Musik. Ja, und es passt eigentlich nicht zu diesem Verein. Und viele Dortmunder warten quasi nur darauf, dass das Klopp zurückkommt. Und ganz kurz noch zu dieser Lesereise. Die hat sicherlich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt stattgefunden.
Der Klopp-Fußball war irgendwann aber auch mal entschlüsselt. Also so ist es jetzt nicht. Die waren nicht zum Spaß auf Platz 18 irgendwann weil sie Spitzenklub
waren. Das wird man vergessen. Ja, ja.
Bei allem Respekt, die Hannover, sie kurz und klein gespielt haben mit dieser Art Fußball. Also natürlich musste sich das weiterentwickeln. Deswegen, ich verstehe Watzke zum Beispiel nicht, der hört sich ja gern reden, aber so eine Buchvorstellung mit Klopp dem dran, wo du den aber wirklich zum Messias hoch sterilisierst und kein Wort, wo du sagst, aber damit eins klar ist, das war damals tolle Zeit, heute sind wir hier und heute müssen wir diese Dinge, nichts. Also die Unterstützung für Favre hält sich in überschaubaren, nach außen, in überschaubaren Grenzen. Und ihr habt selber gekickt. Ich bin ziemlich sicher, Spieler haben ein sehr gutes, mögen vieles nicht begreifen, aber ein Gespür dafür ist unser...
Hat er uns angesprochen und sagt, Spieler, hast du genau... Da musst du mal zuhören. Er sagt,
Nicht begreifen wollen. Vieles auch nicht begreifen wollen, weil sie sagen, das ist nicht mein Bier. Wir haben ja unseren super Trainer. Nur das muss dann aber auch ein super Trainer sein. Im Moment hilft das alles, was so in der Öffentlichkeit passiert in Dortmund, Favre nicht.
Du kannst dich erinnern, Lucien Favre bei Gladbach, da war er auch am Ende verunsichert, hat von sich aus den Battle hingeschmissen. Und ich schließe so etwas auch nicht in Dortmund.
Ich auch nicht. Ja. Kein bisschen.
Aber Jürgen, quatschen zu viele dem Lucien Favre da rein in Dortmund?
Ich denke nicht unmittelbar, aber wie das der Volker ja auch gesagt hat, ne, also wenn man natürlich viele Experten da drumherum hat, dann weißt du natürlich auch nicht immer, wie die Gespräche eins zu eins weitergehen. Ja, so was bespricht er mit denen? Ne? Also was Kelly zum Beispiel oder was hat Matthias Sammer für eine Funktion? Was spricht er mal mit den Spielern? Spricht er mal mit dem Trainer? Spricht er mal mit dem Physio? Also all diese Themen weißt du einfach als Trainer nicht. Und das macht das Arbeiten dann natürlich umso schwieriger. Weil ich glaube schon, dass eine Mannschaft einfach im Prinzip in gewissen Fragen einfach nur einen Ansprechpartner braucht.
Und das ist der Trainer.
Das ist der Trainer.
Das ist ja genau.
Ja? Und wenn dann eine Symbiose dann so entsteht, wie das zum Beispiel zwischen Kloppo und der Mannschaft dann war, ja, die Mannschaft ist ihm blindlings gefolgt, warum auch immer. Aber sie ist ihm halt hinterher marschiert. Und den Eindruck habe ich momentan beim Lucien Favre nicht. Obwohl, dass er ausgewiesen ein ausgezeichneter Fachmann ist. Ja, hat er ja schon ein paar Mal gezeigt, ist in der Schweiz Meister geworden und hat ihn Berlin gute Gladbach, Arbeit gemacht, Berlin. Gladbach, überall gute Arbeit gemacht. Aber das erschweren, dann so Aussagen, die erschweren ihm seine Arbeit, glaube ich. Und das ist das ganz große Problem. Ja,
ich bin total bei euch, aber ich muss euch auch sagen, es geht es nicht darum, dass man sich irgendeinen Trainer schnappt und den mal nach Dortmund stellt, weil Klopp ist einfach einzigartig. Ja, der ist ein totaler Menschenfänger. Und dass das, viele Trainer haben unterschiedliche Qualitäten. Das wisst ihr auch. Dazu muss nicht immer diese menschliche Ebene gehören. Aber sie ist eigentlich ein wesentlicher Aspekt. Aber du kannst auch nicht verlangen von jedem, dass er nur über diese Schiene kommt. Ich sage jetzt nicht, dass Klopp nur über diese Schiene kommt. Aber es war schon ein wesentlicher Aspekt, dass du immer das Gefühl hast, diese Spieler machen auch was, um dem Trainer etwas recht zu machen. Ja. Ich glaube, dass Favre ganz andere Fähigkeiten hat, ganz andere Qualitäten. Und da kommt es eigentlich darauf an, wie folgt die Mannschaft diesen Qualitäten, nicht wie folgt die Mannschaft den Menschenfinger-Qualitäten. Du weißt nicht, was ist mit Jadon Sancho gerade eben. So aus der Entfernung raus, ohne jedes Spiel gesehen zu haben, ist er nicht auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr. Dann wird schon darüber diskutiert, wann er den nächsten Step macht. Und so gibt es einige Spieler.
Du hast einen Hazard. Sagt man in Dortmund auch, der ist gedanklich schon.
Ja, du hast einen Hazard, der bisher, glaube ich, noch keine große Rolle spielt. Du hast einen Brand, du hast einen Schulz, der verletzt war, tolle Transfers, aber die bisher so gefühlt noch nicht so richtig greifen.
Aber ich kann verlangen, dass diejenigen, die einen Trainer einstellen, dass sie sich ein relativ realistisches Bild von diesem Trainer machen. Und wenn mir jemand sagt, Favre hat auch nur im Ansatz irgendetwas von Klopp 2.0, das ist Wahnsinn. Wenn ich das erwarte, dass der draußen dreimal einen Flickflack macht, das wirft man ihm ja zumindest hinter vorgehaltener Hand vor, dass er zu wenig motiviert im Spiel, dass er zu wenig Emotionen zeigt.
Ja. Aber das ist natürlich auch
das im Dortmund
ein bisschen gefragt, ne? Oder allgemein im Ruhrpott, egal wo, egal wo du bist. Ja.
Aber die Leute mögen das einfach. Ne? Es wird ruhig, ja. Es wird verkopft, mal vielleicht zu viel, weiß ich nicht. Nur wenn ich ihn hole, muss ich wissen, er wird jeden Spieler besser machen, aber er wird draußen auf der in seiner Zone wird er nicht das Äffchen spielen.
Fällt vielleicht auch dieser Titel, den Klopp dann halt irgendwann auch mal geholt hat, damit du ihm dann auch glaubst. Ja? In der letztes Jahr
bis zum letzten Spieltag. Nach ein paar Jahren Anlauf. Muss man auch fairerweise
sagen. Ja, aber von Anfang an natürlich, das ist für den Fan auch einfacher zu verstehen. Ja. Wie Klopp draus agiert, ist für den Fan einfacher zu verstehen. Ja. Ich habe letztes Mal gesagt, als ich bei Bayern, da war ich am Tag davor, Bayern gegen Hannover, grottenschlechtes Spiel. Mhm. Und dann ist ein Fan hinter mir gesessen, dann sagt er, es hat geregnet und Kovac hat eine Mütze aufgehabt. Dann sagt er, na klar, mit so einer Mütze kannst du eigentlich nicht erfolgreich sein. Ja, also das ist schwer, da einen Kontakt herzustellen. Und bei Klopp ist ganz klar, wenn er außen so dasteht und so...
Wie die Mütze aussah. Vielleicht sah die wirklich komisch aus.
Das war eine Adidas-Mütze.
Achso, na gut. Also, dann geht's.
Aber ich glaube, Nike oder Puma hätte die gleiche Qualität. Ja, und Klopp ist da was ganz anderes. Wenn jetzt Favre im letzten Jahr, am letzten Spieltag, nicht erst die Meisterschaft versaut, aber hätte sie noch gewinnen können. Ja. Wenn er die gewonnen hätte, dann wäre jedem auch klar, mit dieser Art und Weise kannst du Meisterschaften gewinnen und Titel gewinnen. Das hat er halt bis jetzt noch nicht.
Ja, dieses Grundvertrauen fehlt so ein bisschen. Ich finde aber auch, wenn wir über gute Zugänge oder Neuzugänge reden vor der Saison, klar. Aber ich hätte mich gefreut, wenn sie vielleicht noch einen Stoßstürmer irgendwo geholt hätten. Sie könnten ja wohl eventuell mal einen Zukic haben. Das ist auch relativ, ich sag mal, durchsichtig, was Dortmund spielt. Da vielleicht mal eine andere Variante reinzubringen, glaube ich, wäre nicht so schlecht gewesen. Jürgen, du hast auch, glaube ich, hättest dir auch einen Stürmer gewünscht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass da auch... Stück Problem ist, auf den Außenpositionen sind sie sehr gut bestückt. Wenn die Mannschaft harmoniert und wenn sie gut funktioniert, dann glaube ich schon, haben sie unheimlich hohe Qualität, gerade über die Flügel. Aber wo halt ein großes Problem ist, nach meiner Meinung, ist es halt einfach zentral. Und das ist nun mal das Salz in der Suppe, dass du die entscheidenden Dinge dann einfach mal knipst, ja, und dann eben auch mal mit so einem 2-1 oder 1-0, mit so einem dreckigen Sieg auch mal nach Hause fährst.
Also dann lass uns doch mal... Wir sind ja gerade bei den Trainern sozusagen, oder waren bei Lucien Favre. Es sind die Neuen auf der Trainerbank, die im Moment die Liga rocken. Werde schon gedacht, Gladbach auf 1, ne? Wolfsburg auf 2. Und dann gibt es noch den dienstältesten Trainer, der mischt mit Freiburg ganz oben mit.
Alle jubeln, einer grummelt. Typisch Christian Streich, das Trainer-Unikum schlechthin. Vaterfigur, Kumpeltyp und Spielerversteher in einem. Aber eben auch eruptiver Breisgau-Vulkan. Allerdings, man muss ja nicht immer autoritär auftreten, um Autorität auszustrahlen. So wie er. Bravo, David Wagner. Der Bundesliga-Novize scheint es tatsächlich zu schaffen, aus den gebeutelten Schalkern wieder ein Spitzenteam zu formen. Mit Ruhe an der Seitenlinie, aber mit Vollgas auf dem Platz. Von 0 auf 100. Auch Oliver Glasner hatte sofort Erfolg mit knallhartem Offensivspiel. Und die Tabelle lügt nicht. Wolfsburg, Zweiter, mit nur einem Punkt Rückstand auf ihn hier. Tempo, Pressing, Risiko. Auch Marco Rose ist alles andere als ein Ballbesitztrainer. Noch nie wurde so viel und so schnell gerannt in Mönchengladbach. Und der Erfolg gibt Rose und den Kollegen recht, beantwortet aber nicht die Frage, warum stehen ausgerechnet Bundesliga-Neulinge ganz oben?
Alex, wie willst du die Frage beantworten? Ist das wieder das Tempo, das Risiko?
Provokativ würde ich sagen, weil eine ganze Menge RB-DNA da mit drin ist. Ja.
Also, das habe ich fast befürchtet, dass du das sagst.
War mit dabei, der Oli Glasner war mit dabei. Achim Bayerlotzer funktioniert so nicht ganz.
Was,
so. Aber
was ist die DNA von RB?
Ja, diese Spielweise, es gibt Statistiken, dass von sowohl Schalke als auch Wolfsburg oder Gladbach gerade eben, dass sie wesentlich höhere Balleroberungszone haben. Also bei
versuch's mal so zu erklären, dass ich es auch verstehe.
Boah, dann wird es ganz schwierig.
Es dauert wahrscheinlich auch ein bisschen.
Also sie erobern den Ball einfach höher grundsätzlich und haben dadurch auch schnellere, kürzere Umschalträume. Also es geht schneller zum gegnerischen,
im gegnerischen Tor.
Das muss jetzt auch nicht, aber es ist halt auffallend jetzt gerade eben. Ich glaube, dass diese Aggressivität gegen Ball, ich habe Gladbach gegen Köln, glaube ich, gesehen. Da geht es schon auch sehr stark rauf und runter. Das, was du vorher auch gesagt hast, das ist eigentlich auch teilweise das, was die Zuschauer sehen wollen. Dieses ständig Aktionen, ja, Aktion. Das gefällt den Zuschauern dann. Ich finde es toll, aber du musst natürlich auch irgendwie kanalisieren.
Ja, so viel Aufwand, ne, Volker, oder? Muss man viel laufen können, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, auch.
Oder intelligent laufen.
Na, du musst die Mannschaft richtig zusammengestellt haben. Du brauchst unfassbar schnelle Innenverteidiger. Wenn du hoch aufnimmst, ist es einfach so, dass du den Gegner sogar so unter Druck setzt, dass manchmal unkontrollierte lange Bälle können gefährlich werden. Wenn du hinten stehst du ja nicht mehr mit einer Absicherung, hinten stehst du auf gar keinen Fall. Du lässt sogar einen ganz frei, bist aufgerückt, Überzahl ist in der Nähe des Balles, in der gegnerischen Hälfte. Und wenn du dann ein bisschen langsame Innenverteidiger hast, dann kannst du so nicht spielen. Dann wirst du Tore kriegen und dann musst du deine Spielweise ändern und den Gegner doch ein bisschen kommen lassen und hinten besser zu stehen, kompakter zu sein und so weiter. Also von daher glaube ich, das hat ganz viel damit zu tun, wie ich Mannschaften zusammenstelle. Als Beispiel Ralf, der ja so ein bisschen einer von den Anführern dieser Schule ist, Ralf Rangnick, hat immer super schnelle Innenverteidiger sich in seinen Kader geholt, weil die sichern das ab, dass du vorne wirklich draufgehen kannst und ein Mann mehr bist.
Das hast du gemerkt, dass er uns beide angeguckt hat, bei superschnellen Innenverteidiger?
Wir waren gedanklich
schnell. Ja, deswegen, ich habe das schon gemerkt.
Du musst natürlich auch sagen, dass mich freut es total für die, aber ich glaube, es gab seit 10 Jahren keine Mannschaft mehr, die zum jetzigen Zeitpunkt mit 16 Punkten auf Platz 1 gestanden ist. Also es ist eine sehr breite Spitze jetzt gerade eben im ähnlichen Bereich. Wenn du die Top 5 in Europa anguckst, dann ist Real Madrid und PSG bei beiden gefühlt, an Zidane hat man schon rumgerüttelt. Also es ist jetzt gerade eben nicht die Top-Mannschaft von den letzten Jahren, die da auch punktemäßig wegmarschiert. Gladbach hat ihren Schlag gegen Wolfsburg dieses Jahr auch schon bekommen.
0-4, ja, genau.
Also man muss das schon ein bisschen relativieren gerade eben. Aber mich freut es extrem, dass man halt auch sieht, dass...
Aber sie sieht auch mal anders aus, die Tabelle, ne? Ist auch mal schön, oder?
Ich würde sagen, wir haben ja jetzt lange genug immer kritisiert. Ist alles total langweilig. Jetzt haben wir ja mal eine geballte Spitze. Mittlerweile fehlt es aber auch an der Leistungsfähigkeit, an der absoluten Klasse. Das mag sein, aber es ist auf jeden Fall spannend.
Ja, und bisher gab es 4 Tabellenführer dieses Jahr. In den letzten 4 Saisonen gab es immer nur maximal 2 Tabellenführer. Ja, also es spricht schon dafür, dass einfach auch spannend wird. Das hat der Bundesliga unglaublich gut getan, dass es letztes Jahr bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft ging. Wenn es so weitergeht, dann umso besser. Wobei ich glaube, dass irgendwann Richtung Winterpause, aber wir sind immer noch ein sehr früher Zeitpunkt, dann sich auch der eine oder andere ein bisschen absetzen wird.
Viele gute Trainer in der Bundesliga. Warte, einen müssen wir auch gleich noch sprechen. Nico Kovac, das Verhältnis zu Thomas Müller. Ist das noch zu kitten? Das ist die große Frage. Wir sind gleich wieder da. Nach einer kurzen Pause. Live aus dem Mittelhotel am Münchner Flughafen, dann Check24 Doppelpass. So, Thomas Müller ist ja im Prinzip eine Frohnatur. Die Entwicklung der letzten Wochen scheint ihm aber auch aufs Gemüt geschlagen zu haben. Bei der Nationalmannschaft ganz raus und bei den Bayern raus aus der Stammformation. Und zu allem Überfluss noch ein wenig sensibles Interview seines Trainers. So schaut's aus.
Müller spielt immer. Das war einmal. Bei Kovac heißt es, Müller spielt immer weniger. Der nächste Karriereknick für den letzten freien Radikalen des deutschen Fußballs. Nach der Ausbotung in der Nationalmannschaft jetzt nur noch Bankdrücker beim Heimatverein. Für die einen sportlich nachvollziehbar, der Müller 2019 ist nun mal nicht mehr der Müller 2014. Für die anderen trotzdem die respektlose Degradierung einer Legende. Da steckst du als Trainer echt in der Klemme. So schaut's aus. Kovac formulierte es so. Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen. Das kann man freundlicher sagen und das muss man geschickter sagen. Der erfolgreiche Bayern-Trainer und Doublegewinner Kovac beweist hier, dass er in puncto Psychologie und Wortwahl noch deutlich Luft nach oben hat. Und eins ist klar, dieses Interview verzeiht Müller Kovac nie. So schaut's aus. Müller will jetzt weg, vielleicht. Wie auch immer, es geht leider nicht. Müller ist der Letzte in diesem Kader, der den Begriff mir san mir unfallfrei aussprechen kann. Außer ihm, aber ein Österreicher Gütenet. Müller ist der letzte Bayer, die letzte eingeborene Identifikationsfigur, der letzte echte Sympathieträger. Ja, außer ihm. Aber wenn in diesem Verein, der das Wort Bayern im Namen trägt, bayerische Tradition noch irgendeine Rolle spielen soll, darf Müller den Club nicht verlassen. Ihr müsst ihn nicht spielen lassen, aber festketten und zur Not ans Bett binden. Es gilt, Müller bleibt für immer. So schaut's aus.
Glaubst du das? Er bleibt für immer?
Ja, schwer.
Oder was würdest du ihm raten, sagen wir es mal so?
Einen Ratschlag, glaube ich, braucht er von mir nicht. Aber ich denke schon, dass ihm es ihn zu gewissen Überlegungen bringt. Also ich glaube, dass er, wenn er die Freigaben bekommen sollte von Bayern München im Winter, glaube ich, den Verein wechseln wird.
Jetzt im Winter, meinst du schon?
Glaube ich. Also wenn Bayern ihm die Freigabe gibt.
Was
ich glaube, dass er von sich aus das so machen würde.
Als was soll er immer bleiben? Darum geht es doch.
In welcher Rolle?
Als Stammspieler? Nein, weil sie Coutinho geholt haben. Das ist die gleiche Position, eine andere Art Spiel. Aber wenn Kovac Coutinho nicht durchgängig spielen lässt, kriegt Kovac große Probleme, weil sie haben es. Das werden sie, wird Rummenigge nicht noch einmal durchgehen lassen. Ja. Also, das heißt, es gibt keinen Stammplatz für Thomas Müller. Das muss er wissen. Das weiß er auch, das hat er auch jetzt verstanden. Diese Äußerung war unglücklich, sie war aber auf das Spiel gemünzt, sie war gar nicht so gemeint. Nur sie war auch zum falschen Zeitpunkt und ist entsprechend dann auch kommuniziert worden an alle. Deswegen, es gibt für ihn diese Falle und aus der muss er raus. Das, als Identifikationsfigur gern und wenn er sich als Maskottchen des Clubs sieht auf lange Jahre, was er vielleicht auch sein wird später, Maskottchen, respektloses Wort, aber als Figur in diesem Club, ja, nur wenn es jetzt darum geht, die Mannschaft spielt, kommt er von der Bank in der Regel.
Aber dazu hat er klar Stellung bezogen. Marcel, wir schauen noch mal auf das Zitat. Das will er eben nicht. Also nur Maskottchen oder wie du es beschreibst.
Da gibt es nur eine Lösung, da bin ich bei Jürgen.
Guck hier, wenn das Trainerteam mich in Zukunft noch in der Rolle des Ersatzspielers sieht, muss ich mir meine Gedanken machen. Dafür bin ich einfach zu ehrlich.
Völlig legitim.
Ja, das meine ich ja damit. Völlig legitim. Dass er dann im Winter, also wenn er damit nicht zufrieden ist, dann wird er im Winter, wenn ihm Bayern München diese Freigabe erteilen würde, dann glaube ich, wird der Thomas auch als Galionsfigur von Bayern München und Urbayer, sage ich mal, wird er, glaube ich, gut, die Option ziehen und den Verein verlassen.
Was dann Schweinsteiger hat es ja auch mal gemacht, ne?
Also? Ja, aber zum Ende seiner Karriere, also als er schon ein bisschen weiter war, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen,
mit 30 bist du heute schon fertig bei dem Tempo.
Er ist doch sehr, sehr verwurzelt hier. Seine Frau hat, glaube ich, gefühlt 60 Pferde hier irgendwo. Also die verlassen Bayern alle nur sehr ungern. Also irgendwie ist es unvorstellbar. Ich warte auch die ganze Zeit auf so ein Machtwort von Uli Hoeneß auf seine letzten Tage als Bayern-Präsident.
Und das wäre was? Der muss spielen?
Für nein, eher sowas. Müller ist
häufig
und bleibt hier.
Aber das ist eine Entscheidung, die Müller selber trifft. Und das war jetzt die erste Aussage, die er dazu trifft. Und er sagt ja, dann muss er sich seine Gedanken machen. Das ist legitim. Das ist gegenüber dem Trainer fair. Das ist gegenüber dem Verein fair. Du kannst das auch nicht so richtig vorstellen. Wir haben es vorher mal gesprochen. Ich finde, Spanien, Italien passt da nicht so richtig hin. Bin ja gerade eben Schweinsteiger. Wann ist ein Schweinsteiger gegangen? Auch mit 30, 31, oder? Er ist jetzt, glaube ich, 35 gewesen.
Er war ein Jahr. 35, ja, ist mit 31 gegangen.
Ja, also dann nochmal ins Ausland zu gehen.
Also geht nicht dazu.
Wie bist du?
Manchester United nimmt ihn mit.
Ausland ist nichts Schlimmes. Ausland ist für jeden Deutschen was Gutes, muss ich sagen. Ja, du weißt es selber, mal ins Ausland zu gehen, mal nochmal einen ganz anderen Horizont dir anzuarbeiten.
Ich weiß, Kultur, Sprache. Mhm. Ja.
Ich weiß auch nur nicht, ob der Thomas irgendwo im Ausland tatsächlich noch funktioniert.
Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel jetzt ein Team wie Manchester United, ja, dieser Fußball dort, ja. die sind gerade eben nicht Top-Level, das passt auch von der
Teamstruktur dort.
Ja, oder auch
ja, ich zum glaube, Beispiel West Ham würden ihn auch mit Handkuss.
Aber Italien,
Inter Mailand.
Ja, aber das ist Italien, dieses extrem auf Taktik ausgelegte, es ist ja gerade eben gesagt worden, der letzte Freigeist in Deutschland. Ich finde, das passt nicht so richtig zu ihm. Du musst ihm diese Freiheit geben. Und England würde so auch vom Charakter, wie er sofort, schon aufgrund von seiner Art, ich würde gern das erste Interview auf Englisch hören von ihm, wie er dorthin passt.
Nothing to say,
kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Aber das Interessante ist ja,
dass wir jetzt nicht nur eine Müller-Debatte haben, sondern natürlich logischerweise in den nächsten Wochen auch automatisch eine Kovac-Debatte. Denn egal, was Kovac macht, wenn er jetzt Müller bringt, dann werden sie sagen, er hat nachgegeben. Wenn der Coutinho auf der Bank sitzt, dann kommt die Diskussion wieder, er kann vielleicht mit Weltstars nicht umgehen, haben wir mit Rames ja schon mal gehabt. Also von daher hat er jetzt mal mit seinen Aussagen mal schön den Stein reingeworfen und den Ball so intelligent an Kovac weitergespielt. Ich glaube, das war auch eher sein Ziel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich seine Intention ist, die Bayern zu verlassen.
Okay, du hast gerade so gemacht.
Ich finde, es ist tatsächlich ein Thema, was bei einer Mannschaft, die einen Anspruch hat, Champions League, so, möglichst weit vorne zu sein, gehört es dazu, dass, sag mal, zu den Zeiten, zu den besten Karrierezeiten, sie einfach auch nicht nur eine gute Ausstrahlung, sondern Woche für Woche gute Leistung gebracht haben. Und irgendwann gibt es mal Dellen, Höhen und Tiefen. So, und dann gibt es auch mal eine Phase, wo Kompromisse gemacht werden müssen, weil du bestimmte Spieler nicht verlieren willst. Ja, dann willst du meinetwegen einen, der sozusagen für die Fans eine große Identifikationsfläche bietet, den willst du nicht verlieren, lässt ihn öfter spielen, verlierst aber plötzlich das Potenzial. James als Beispiel, den ich zum Beispiel auch für einen unfassbar guten Fußballer halte. Ja? Und auch der dann nicht regelmäßig spielt und der sich auch seine Gedanken macht. Und ähnlich ist es jetzt wieder. Coutinho ist da, der würde sich seine Gedanken machen, wenn er zu viel auf der Bank sitzt. Und, die
aber Position, was heißt das für Thomas Müller?
Ja, das heißt für Thomas Müller, meiner Ansicht nach, dass er selber, und der ist klug genug und braucht keine Ratschläge von mir, ich glaube, dass er das genau richtig beobachtet, was da passiert, um für sich dann die Entscheidung zu fällen. Da muss er mit klarkommen, weil die Außenpositionen, die mit Coman, finde ich, und Gnabry gut besetzt sind, das ist nicht sein Ding, da spielt er noch unter Wert. Der muss schon die Räume haben, in die er sich selber aussucht, ein bisschen mit, ja, im Zentrum. Dann ist er unglaublich gefährlich, kann er sein. Er hat ja so jahrelang so eine Nase gehabt für diesen Raum, genau. Und deswegen, ich glaube, dass er dann das selber entscheidet.
Frage haben wir in unserem Live-Voting auch gestellt, ist das Verhältnis noch zu Kitten? Verzeiht ein Spieler seinem Trainer so eine Aussage? Und er sagt,
also ich bin da ganz ehrlich, schwer
vorstellen. Er kriegt seine Minuten,
ja, schwer bei Not am Mann ist. Nee, also ich kann mir das schwer vorstellen. Also ich glaube schon, dass es er ist ja nicht irgendein Spieler, sondern er war ja auch schon ein ganz wichtiger Spieler für diesen Club und auch für die deutsche Nationalmannschaft. Also deshalb glaube ich schon, im Sport geht es immer um eins, ist Wertschätzung. Und ich glaube, wenn du dann so eine Aussage liest, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Spieler mit seiner Klasse und mit seiner Reputation auch innerhalb Deutschlands und auch weltweit, glaube ich, dann schon ein Stück weit nagt und auch er da vielleicht nicht mehr so bereit ist, da alles dafür zu tun, damit der Verein oder vielleicht jemand anders da auch erfolgreich sein kann. Das glaube ich ganz einfach.
Ist das nicht Leistung?
Als Spieler sich gesehen. Ja.
So eine Aussage?
Ja.
Nochmal, ich bin überzeugt davon, was
Kovac... Gehst du dann für den Trainer durchs Feuer? Für den Verein wahrscheinlich noch, aber für den Trainer?
Wie? Nochmal, diese Aussage, wenn du sie wirklich nüchtern betrachtest und fair betrachtest jetzt. Also wurde vor dem Spiel gefragt, Müller sitzt auf der Bank. Darauf sagt er, das junger Mann, das bezieht sich nur auf dieses Spiel. Wenn er zu Patrick Wasserzieher gesagt hätte, hören Sie zu, nicht, dass Sie daraus eine Nummer drehen, wie ich heute sitzt, spielt Coutinho, Müller sitzt auf der Bank und wenn wir eine Not kriegen im Spiel, wird er sicher seine Minuten kriegen. Was passiert? der geht in die Kabine nach dem Spiel, macht sein Handy an und ich bin schon überzeugt davon, dass ihm etwa 100 Leute gesagt haben, weißt du eigentlich, was dein Trainer heute gesagt hat. Und selbst wenn Müller die Situation nüchtern einschätzt, also Coutinho ist im Moment gesetzt, das wird im Moment schwer für mich, möglicherweise hatte er sogar den guten Willen, das eine Zeit lang mitzutragen. Wenn du dann aber so etwas liest und kriegst es auch noch von außen entsprechend mit Girlanden versehen um die Ohren, ich glaube, dass das so weh tut, dass das sehr, sehr schwer ist, sich da wieder zu finden.
In diesem, also ich habe ja gerade leistungshemmend gefragt, aber gut, eigentlich sind seine Daten ja nicht schlecht, ne?
Ja, ich habe mal auf die Daten geblickt und war schon verwundert, dass sein letztes Bundesliga-Tor 16 Spiele schon zurückliegt. Also das war im März 2019 beim 6:0 gegen Wolfsburg. Das ist tatsächlich eine ganze Weile, hört sich aber alles negativer an, als es wirklich ist. Denn er hat ja schon in der Champions League getroffen gegen Roter Stern Belgrad. Da wurde er erst in der 83. Minute eingewechselt. Er hat auch jetzt schon 4 Assists auf dem Konto, obwohl er ja doch deutlich häufiger eingewechselt wird, als in der Startelf steht. Und wir erinnern uns auch, dass er eigentlich in seiner gesamten Karriere immer mindestens auf 25 Scorerpunkte kam. Also nach wie vor ist er schon mannschaftstauglich und hängt sich rein. Und dann gibt es natürlich diverse Nostalgiker in Bayern, die dann sagen, Mensch, Müller ist ja mehr oder weniger die letzte große Identifikationsfigur. Das habe ich hier auch im Tweet. Ihn gehen zu lassen wäre ähnlich fahrlässig wie seinerzeit Schweinsteiger. So wird man dann langsam zum Söldnertrupp à la Premier League Team XY. Wobei ich interessant finde, dass darauf geantwortet wurde, Söldnertruppe. Und der Tweet ist wirklich nicht aus den 90ern. Ja, man muss natürlich dann schon auch weitergehen, mal alle Nostalgie beiseite gestellt. Wie seht ihr die Leistung von Thomas Müller? Ist er über seinen Zenit hinaus?
Ja, ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass er immer noch ein außergewöhnlich guter Spieler ist, der vielleicht in den letzten 1-2 Jahren nicht mehr so konstant immer auf dem hohen Level gespielt hat, aber dass er trotzdem noch ein Spieler ist, der den Unterschied machen kann. Gerade in engen Spielen ist er ein Spieler, der immer wieder für Tore gut ist und der auch ein Spiel drehen kann. Und das ist eine unheimlich große Qualität, die er da einfach besitzt.
Du hast ja auch gerade gesagt, so ein Tor macht nur er. Ne?
Ja, so ein Tor macht nur er. Man muss ja vielleicht auch fragen, ist er über den Zenit, über was von Zenit? Also was ist sein Leistungszenit? Thomas Müller ist kein Sprinter, er ist kein überragender Techniker, er hat keine reine Fertigkeit, die ihn in die Lage versetzt, eine wichtige Stellschraube beim Weltmeister zu sein. Sein Gesamtpaket ist einfach überragend. Und das kommt vielleicht auch nur zustande, wenn du ihm wieder diese Freiheiten gibst, dass er bestimmte Dinge entscheiden kann, die für einen Trainer und für Mitspieler nicht nachvollziehbar sind auf dem Platz.
Wenn Kovac sich das aussuchen könnte, würde er sagen, lass es doch so, wie es ist. Ich habe einen unfassbar wichtigen Spieler, den ich immer reinbringen kann.
Klar.
Ja. Das ist eine Seite.
Hat er auch
zweite gesagt? Seite. Was sagt Müller dazu? Ich will aber von Anfang an spielen.
Musst du es als Trainer aber auch moderiert bekommen. Das ist ja das, was ein Ottmar Hitzfeld oder ein Jupp Heynckes immer super bei den Bayern hinbekommen haben, dass sie eben auch die Spieler, sag mal 11 bis 22, bei Laune halten konnten, dass sie Einsatzzeiten bekommen haben. Und für mich war eigentlich nicht die Aussage von Kovac vor dem Spiel, die würde ich ähnlich beurteilen wie du, das war alles ein bisschen unglücklich, sondern der Fakt, dass er gar nicht gespielt hat. Ja, es war klar, es gab dieses 7:2 in Tottenham mit einem überragenden Lewandowski, mit Coutinho. Warum er dann nicht Müller gebracht hat, der vorher 4-5 Spiele nicht gemacht hat, aber der auch nicht zur Nationalmannschaft kommt, den hätte man wunderbar gegen Hoffenheim bringen können. Und dann kannst du so einen Spieler auch bei Laune halten.
Jetzt behalt den Gedanken, wir müssen einen Spot schnell machen, dann sind wir wieder da, geht gleich weiter. Ich hatte dich unterbrochen, du wolltest was für Diskussion gerade noch sagen.
Das ist immer interessant, wenn du bewertest eigentlich von außen immer der Status quo. Letztes Jahr ist Kovac massiv vorgeworfen worden, dass er zu sehr mit jedem gut sich stellen wollte und zu viel rotiert hat. Jetzt sagt er, nee, ich rotiere nicht gegen Hoffenheim, sondern die und die Position spielt wieder. Und vor allem in Coutinho, der halt erst der die Vorbereitungsphase nicht mitmacht, genau. Ich glaube sogar erst nach dem ersten Spieltag kommt, dem musst du erst mal Spielzeit geben, auch die hat er bei Real Madrid nicht mehr geholt. Also als Trainer kann ich das total nachvollziehen.
Aber hast gegen Hoffenheim trotzdem verloren.
Ja gut, also du triffst ja als Trainer manchmal Entscheidungen, die dich davor in die Lage versetzen sollen, Spiele zu gewinnen und nicht wie bei dir dann in der Bewertung danach.
Gut, danke. Hab ich auch verstanden.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, Herr Thomas, ganz wichtiger Aspekt.
Ja, bitte.
Ganz wichtiger Aspekt ist, glaube ich, auch, dass für die Bayern, ihn jetzt zum Beispiel in der Winterpause abzugeben, wäre für mich total fahrlässig. Kannst du nicht machen. Wenn du Ambitionen hast, die Champions League zu gewinnen, musst du den Müller auf jeden Fall halten. Weil, wie gesagt, das Gesamtpaket, das brauchst du vielleicht irgendwann mal. Und dass du ohne Verletzungen durchkommst, wird auch nicht so sein. Das heißt, du brauchst einen Thomas.
Also ich glaube, dass so die ganze Diskussion sich gerade ganz, ganz überwiegend auch auf die Aussage von Niko Kovac bezieht. Ja. Und da hat Marcel ja gerade eben was für mich Unbekanntes, Nachvollziehbares dann gesagt. Wenn du das vor dem Spiel machst, vielleicht passt irgendwo ein Komma auch nicht. Und dann ist eine Überschrift. Ich glaube, dann hättest du das auch mit... Kannst du das hoffentlich auch mit Müller moderieren? Ich glaube, auf das wird es jetzt drauf ankommen, dass man ihm auch klar macht, du hast hier deinen Stellenwert. Ja, das war vielleicht, muss ich vielleicht auch mal hinsetzen und sagen, tut mir leid, so war es nicht mein.
Ja,
das hat er offenbar getan.
Naja, aber es gab ja das Gespräch letzten Sonntag unter vier Augen und
ja.
Scheint Müller ja nicht gefallen zu haben, ne? Oder?
Vier Augen ist überschaubar. Also.
Wieso? Zwei und zwei?
Woher weißt du es, wenn es vier Augen waren?
Weil ja, viel mehr.
Ich kann zählen.
Aber du warst
doch. Ich meine, Mathe nicht so schlecht. Wieso? Ja,
das war Kovac und das war Müller.
Ja.
Das sind vier Augen. Da waren keine zwei Helmer-Augen dabei. Also, woher wisst ihr das immer, was dann dort gesprochen worden?
Das ist unsere Aufgabe inzwischen. Das werde ich dir dann nachher nach der Sendung mal in Ruhe erklären. Karl-Heinz Rummenigge hat sich heute geäußert. Das wollen wir gleich noch besprechen. Und dann können wir nochmal konkretisieren. Wenn Müller denn wirklich gehen sollte, wo ist er denn vielleicht am besten aufgehoben? Wann stehen wir beim Thema Thomas Müller und seine Zukunft? Karl-Heinz Rummenigge hat sich heute dazu folgendermaßen geäußert. Schauen mal, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, also dass er geht. Das Verhältnis zwischen Thomas und dem FC Bayern ist total intakt. Er wird ein wichtiger Bestandteil unseres Clubs bleiben. Du lachst jetzt schon, ich lass mich da mal zu Ende lesen.
Weil es doch von erfrischender Offenheit ist. Er wird immer ein Bestandteil dieses Clubs sein. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und dann Absatz. Allerdings im Moment nicht der Mannschaft. Denn da spielt Coutinho. Wenn er damit zufrieden ist, dass er bis zum Lebensende eine große Figur beim FC Bayern sein wird, unterschreibt das jeder. Wenn er aber spielen möchte von der ersten Minute an, wird das im Moment nicht gehen.
Du sagst, er soll nach Italien gehen, wenn er gehen will?
Ich glaube, er wird da gut hinpassen. Ich denke, Milan, Inter Mailand.
Da kann man ja auch bis 40 spielen mittlerweile.
Ja, gibt es.
Vom Tempo her, oder?
Das Tempo ist ein bisschen geringer da, dann kann er das, aber er ist ja immer noch schnell. Also er wird da schon den Unterschied machen, das glaube ich schon.
Okay, gut. Dann übernehmen wir bitte.
Unsere Fans glauben nicht an ein intaktes Verhältnis. Nee. Wir haben ja das Live-Voting gestellt und eine große Mehrheit sagt, dass dieses Verhältnis nicht mehr zu kitten ist. Nämlich ganze über 70%, waren es 68% jetzt momentan zum Abschluss dieses Live-Votings. Und ich muss auch sagen, meine Herren, Sie haben das Phrasenschwein ein wenig verhungern lassen heute. Ich habe noch was dabei. Elke und Leo Mose aus Österreich haben gespendet. Vielen Dank, Check24 verdoppelt wie immer. Und, Dankeschön. Und der Hinweis, liebe Zuschauer, den Doppelpass gibt es wie immer auch als Podcast. Es gab ein neues Mitglied in der Podcast-Familie, Lieber Fußball von Tobi Holtkamp. Also gerne da auch mal reinhören. Und jetzt gibt es von uns auch noch was auf die Ohren, nämlich im Dopafon. Gnabry, Havertz, Kimmich. Führen uns diese Spieler zum nächsten Titel, war die Frage der Woche. Das sind Ihre Antworten am Dopafon.
Ich denke, die Jungen hätten eigentlich die besten Möglichkeiten, das Erbe von 2014 anzutreten, wenn nicht an der Seite der Herr L stehen würde und sein Stab. Das ist eigentlich der Hemmschuh der ganzen Geschichte. Die austauschen und dann mit den jungen Wilde das rocken, dann denke ich, wird das ein großer Erfolg.
Also ich bin der Meinung, dass die jungen Spieler uns vorantreiben können. Es müssen auf jeden Fall noch weitere junge, hungrige Spieler nachfolgen und dann könnte es auch wieder klappen im Titel. Ich bin da ganz zuversichtlich.
Ich bin der Meinung, dass der eingeschlagene Weg von Jogi Löw genau der richtige ist mit den Talenten Gnabry, Kimmich, Havertz. Nur so kommt die Nationalmannschaft weiter und momentan sieht es ja ganz gut aus und ich denke, man ist jetzt auf dem richtigen Weg.
Interessant, Herr L. Ne? Man hört Herr L. Volker, einfachste Frage heute, wie hoch gewinnen wir heute Abend in Estland?
Ja, ich denke einfach, es wird gewonnen.
Selbstläufer, oder?
Es wird gewonnen. Und ich finde, die Höhe sollte man nicht spekulieren, weil wir sollten nicht den Fehler machen, wie es vielleicht nach Brasilien mal ein bisschen war, dass wir geglaubt haben, dass wir in Deutschland so ein bisschen alles jetzt wissen und alles können und die beste Ausbildung hätten. Jetzt nicht nach einer guten Halbzeit wieder ein bisschen demütig bleiben, das tut allen gut.
Wir sind jetzt demütig, pass bitte auf, dass es mir nicht runtergeht. Der Tisch soll angeblich schief sein, habe ich mir sagen lassen an dieser Stelle. Also, klarer Sieg heute, Marcel, ja, ne? Alex?
Ja. 1-0. Gut. Auf jeden Fall zu 0.
Ja, dann. Schön, dass ihr da wart, hat viel Spaß gemacht. Jürgen, U19, ne? Nee, Viktoria Köln, machst du gerade?
Ja.
Viel Erfolg. Volker. Alex, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt geht's weiter. Regionalliga Nord, das Derby Oldenburg gegen Jeddelo 2. Uli Pingel meldet sich. Also, viel Spaß.